there was something missing.
John.
Yes, Mary.
John, what's happening?
I think we both know, Mary.
It's just that we don't have...
Exactly. There's this awful gap in our lives just because we don't have...
The first viewing of a motion picture.
Welcome
to Movie Virgins.
Hallo, ich bin's Kühn und heiße euch wieder herzlich willkommen zu den Movie Virgins. Das ist die erste Aufnahme für mich in diesem neuen Jahr und sie geht direkt super los. Nicht nur, dass ich mir einen ganz, ganz besonderen Gast eingeladen habe. Mein Gast hat nämlich auch noch zwei meiner, ja, neuerdings absoluten Lieblingsfilme mitgebracht. Pascal, ich wünsche ein herzliches Willkommen. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr.
Du hast ja mit zwei Kollegen von dir einen relativ erfolgreichen Filmpodcast. Willst du den Zuhörern mal was darüber erzählen?
Ja, genau. Ich habe mit zwei Kollegen, zwei guten Freunden, Andrea und Chris, einen Podcast, der nennt sich Devils and Demons. Und in dem besprechen wir jetzt seit mittlerweile fast 5 Jahren wöchentlich Genrefilme. Ursprünglich eigentlich immer etwas alles aus dem Horrorfilmbereich. Mittlerweile sind wir auch so, dass wir einmal im Monat so ein bisschen auch mal uns so leicht abseitig bewegen und dann auch mal vielleicht einfach einen reinen Thriller nehmen oder etwas, was ja, vielleicht Jurassic Park haben wir besprochen. Also jetzt, wo man nicht so direkt die den Horrorstempel dran machen kann, aber genau, das machen wir wöchentlich, oft öfter auch mit Gästinnen oder Gästen. Und wenn jemand da Freude dran hat, an dem Genre und noch mehr davon hören möchte, dann kann man da sehr gerne mal reingucken. Das ist, reinhören vielmehr. Genau, auf allen bekannten Podcast-Kanälen zu finden.
Also ich bin ja großer Fan. Ja. Und als ich eure 200. Episode gehört habe, da ist mir nämlich was aufgefallen. Ihr habt, glaube ich, ein Ranking von den Zuhörern gemacht, wo ihr die 30 oder 50 beliebtesten Horrorfilme eurer Zuhörer aufgelistet habt?
Ich glaube 30. Ich glaube, du hast recht, ja.
Auf jeden Fall musste ich da was ganz, ganz Erschreckendes feststellen. Du hast einen Horrorfilm-Podcast. Du bist sehr horrorfilmaffin. Mhm. Und du hast weder Hereditary noch Midsommar gesehen.
Ja.
Das musste ich als Anreiz nehmen. Hab dich direkt angeschrieben und schönerweise hat es jetzt auch geklappt, dass wir die Zeit gefunden haben. Und ich bin gleich gespannt, was du zu berichten hast, weil bisher weiß ich noch nicht, wie du die Filme fandest. Aber vielleicht vorab, kannst du mal sagen, wie es denn kam, dass jetzt, weil du dich auch gerade in der Horrorfilmbubble bewegst, dass gerade diese beiden, man kann schon fast sagen, die werden als ja, Meisterwerke oder der neue Horrorfilm oder sowas bezeichnet. Wie kann das sein, dass die an dir vorbeigegangen sind?
Ja, es ist tatsächlich eigentlich eine ganz gute Frage. Ich habe halt 2018 schon mitbekommen, dass Hereditary große Wellen geschlagen hat und dass der auch bei, ich glaube, den allermeisten meiner horrorfilmaffinen Freunden irgendwie in der Topliste ganz oben war am Ende des Jahres. Und trotzdem hatte ich so, das ist schwer zu sagen, ich habe halt, manchmal gibt es halt Filme, auf die bin ich richtig heiß, die gucke ich dann direkt und auch, also da hält mich dann auch nichts davon ab. Jetzt ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich den Podcast daten darf, aber jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es halt kurz vor Scream. Deswegen habe ich es einfach gemacht.
Ja, das passt.
Okay, also vor dem neuen Scream-Film so. Und da bin ich halt extrem heiß drauf. Und den werde ich ja dann direkt jetzt gucken, sobald es möglich ist. Bei Hereditary war es dann irgendwie so, ich wusste, der ist da. Ich wusste, der ist offensichtlich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der mir gefallen könnte, sehr hoch, weil alle Menschen, deren Filmgeschmack ich schätze, den auch als sehr gut befunden haben. Und trotzdem bin ich nie dazu gekommen, den einfach mal einzulegen, weil ich dann immer mir irgendwas anderes von meiner Watchliste geschnappt habe. Und in dem besagten Podcast, wir den tatsächlich auch bis heute noch nicht besprochen haben, irgendwann wird das dort auch nochmal passieren, aber auch nicht demnächst. Und es ist eine, was ich halt natürlich schon so mitbekommen habe, ist, dass es jetzt auch halt nicht solche Filme sind, die. Also ich bin ja auch ein großer Fan zum Beispiel so von den 80s-Slashern, so 90 Minuten Camp-Slasher oder halt so kleine, dreckige Campy-Horrorfilme, die man einfach gut weggucken kann. Und ich habe jetzt schon mitgeschnitten, dass das hier unter Umständen eher ein etwas anspruchsvolleres Horrorkino werden könnte. Und das hat dann einfach, also nicht, dass ich deswegen weniger Lust drauf gehabt hätte, aber das hat einfach irgendwie so eine unterbewusste Hürde geschaffen, dass ich halt nicht gesagt habe, ja, ach, es ist irgendwie Dienstagabend, ich bin fertig von der Arbeit, lass uns nochmal Hereditary gucken oder so. Ich habe dann, es ist halt, ne, immer so, immer eher nach der leichteren Unterhaltung gegriffen in
das,
der Regel.
Das ist auch tatsächlich der falsche Film dafür, das muss ich schon sagen. Also ich habe ihn damals im Kino gesehen, aber auch nur, also ich habe vorher keinen einzigen Trailer davon gesehen, sondern habe mich einfach von den Kritikern, die alle gesagt haben, hier großartiger Horrorfilm. Und 2018 war so die Zeit, wo ich mein Horrorfilmgeschmack etwas geändert habe. Weil bis 2018 würde ich behaupten, das, was du sagst, nehme ich auch. Camp-Slasher, blutige Kills, vielleicht hier und da noch mal ein bisschen nackte Haut zu sehen, einfach Kopf aus, angucken, super, her damit. Und ich wurde dem Ganzen auch mit den Conjuring-Filmen, die ich immer noch ganz passabel oder teilweise sogar ziemlich gut finde, oder auch mit dem neuen S, mir sind die Jumpscares irgendwann, sagen wir mal, wie es ist, wirklich auf den Sack gegangen. Das ging mir auf den Keks. Ich erschrecke immer noch, aber wenn die Atmosphäre nicht stimmt, das hatte mich dann genervt. Und dann bin ich so nach und nach so auf die, in Anführungsstrichen, etwas kleineren Horrorfilme aufmerksam geworden, wie The Witch oder Babadook. Mhm. Und weil Hereditary, es kann übrigens heute vorkommen für die Zuschauer, für die Zuhörer, ich weiß bis heute nicht, wie man diesen Film ausspricht. Es kann sein, dass ich immer wieder neue Namen dafür verwende. Zumindest habe ich dann gedacht, ach, dann komm, dann setzt du dich ins Kino. Und habe wirklich nur auf Anraten, ja, der Kritiker gesagt, ja komm, ich tue mir das Ganze an, und ich war mehr als begeistert.
Sie hatte diese Rituale, diese Freunde.
Und wer soll sich jetzt um mich kümmern?
Denkst du, ich kann mich nicht um dich kümmern?
Aber wenn du stirbst?
Sie war gar nicht mehr richtig hier. Am Ende.
Mir gefällt das nicht, Dad. Mir gefällt das nicht.
Was passiert hier?
Peter!
Erhebst du wieder deine Stimme gegen mich? Ich bin deine Mutter. Peter!
Bevor wir genauer drauf eingehen und bevor du mir gleich sagst, wie du den Film wirklich findest, dass wir auch ein bisschen näher mal auf einzelne Szenen eingehen können, was dir gefällt, was dir nicht gefällt, würde ich dir gerne den Job klauen.
Ja, mach das sehr gerne.
Bei Devils and Demons bist du ja dafür bekannt, dass du immer die Inhaltsangaben vorliest. Mm. Und das würde ich jetzt einfach mal ganz schnell übernehmen. Die Familie Graham führt ein beschauliches Leben. Annie ist eine liebevolle Mutter und lebt zusammen mit ihrem Mann Steve und den beiden Kindern Peter und Charlie etwas abgelegen am Waldrand. Als Annies Mutter Eileen, das Oberhaupt der Familie, stirbt, muss sich die Familie mit mysteriösen und grauenhaften Ereignissen auseinandersetzen. Nach und nach kommen die furchterregenden Geheimnisse ihrer Ahnen ans Licht. Für Annie, Steve, Peter und Charlie beginnt plötzlich ein Wettlauf gegen ihr dunkles und unheilvolles Schicksal, welches ihre Ahnen ihnen hinterlassen haben. Gut, können wir gleich mal drauf eingehen, inwieweit die Inhaltsangabe wirklich passend ist.
Vielleicht, ich finde ja, die Familie, das beschauliche Zusammenleben dieser Familie ist
fraglich.
Also ist so gemütlich beschrieben, dass es mir in dem Film nie unter die Augen gekommen.
Das ist wirklich fraglich. Was auch noch interessant ist, ich glaube bis heute der erfolgreichste Film von A24, einem damals noch sehr, sehr kleinen Indie-Label. Der Film hat nämlich beim Budget von 10 Millionen glatte 80 Millionen weltweit eingespielt. Was für einen Genrefilm. Ich glaube, der hatte sogar eine NC-17-Rating, glaube ich. Ist auch egal. Auf jeden Fall relativ viel Geld dafür. Und hat in meinen Augen auch ein bisschen zu dem Erfolg von A24 oder zu dem, wofür es jetzt steht, hat der Film wirklich geholfen.
Ja, würde ich zustimmen. Ich finde auch, ich mag A24 sehr, weil ich glaube sonst, wenn man jetzt vergleichen möchte im Horrorbereich, Studios und Produktionsfirmen, die ähnliche Erfolge aufzuweisen hätten, da fällt einem dann ja in allererster Regel halt Blumhouse ein, die natürlich jetzt halt mit dem ganzen Conjureverse und den Paranormal Activity Franchise hat natürlich noch viel krassere Budgetsprünge und Boxoffice-Sprünge hingelegt haben. Das wird natürlich auch einfach heftig. Aber A24 schafft es auch. Und ich mag einfach diesen Ansatz, den sie haben. Wenn sie jetzt irgendwie, ich habe mal gelesen, sie sagen ja, sie wollen Independent-Kino für Cineplex machen. Also quasi Independent-Filme, die jetzt halt nicht Blockbuster-Franchise-Movies sein müssen, sondern originale Werke. Aber die so aufzubereiten, dass du die in einem großen Kino jetzt vielleicht nicht einem absoluten Mainstream-Publikum, aber einem großen Publikum präsentieren kannst, das Spaß daran hat. Und ich bin echt, also ich habe immer noch, ich bin, glaube ich, immer noch quasi auf der Suche nach dem ersten A24-Film, der mir irgendwie nicht gefällt. Also den ich richtig blöd finde, ne? Also jetzt sag ich mal so eine richtige, na, wie sagt man?
Eine richtige Gurke.
Ja, genau, so eine richtige Gurke habe ich halt noch nicht entdeckt. Ich habe jetzt jedem irgendwas abgewinnen können. Das sind echt wunderbare Independent-Filme bei.
Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Ich habe schon eine Gurke entdeckt. Ich glaube, diesen Spring Breakers musste ich ausmachen, weil ich den so furchtbar fand.
Stimmt, der ist ja auch von, das ist einer, ich glaube, 2012 einer der ganz frühen von denen, ne?
Also, aber gerade.
Du musst den immer noch gucken.
Aber gerade
der spaltet ja absolut die Gemüter, ne?
Also, mir hat's nicht gefallen. Ich verstehe jeden, der es mag, aber mir hat's gar nicht gefallen. Aber mein Augenmerk liegt tatsächlich eher auf diesen, auf den Horrorfilm oder auf dieses Übernatürliche, jetzt auch Green Knight letztes Jahr im Kino. Absolutes Erlebnis.
Fantastisch, habe ich geliebt.
Also wirklich unglaublich. Und was ich eben so schön finde, und so können wir vielleicht auch gleich in den Film einsteigen, was mir an A24 wirklich gefällt, ist, dass die Filme, anders als zum Beispiel Blumhouse, bei A24 sind die Filme intelligent. Wie du es vorhin schon sagtest, man guckt die Filme nicht mal eben weg oder geht zwischendurch Wäsche aufhängen oder geht nochmal Getränke holen, sondern du musst eben dabei bleiben, weil die Filme oder die Filmstruktur relativ intelligent aufgebaut ist. Hast du das jetzt bei Hereditary ähnlich empfunden?
Ja, also intelligent definitiv. Ich würde zum Beispiel bei Blumhouse auch nicht sagen, dass die Filme dort per se dumm sind, aber sie sind sehr viel. Ja, du hast es eigentlich richtig gesagt. Sie sind halt, erfordern einfach von den Zuschauern nicht so viel Aufmerksamkeit.
Ja, okay. Also ich wollte sie nie als dumm betiteln, aber sie sind einfacher. Klar.
Ja, so. Genau. Einfach simpler gestrickt. Ja, absolut richtig.
Bei einem Paranormal Activity 17, da kannst du dir eben mal Süßigkeiten aus dem Schrank holen.
Genau. Und hier ist es ja zum Beispiel so, dass du ganz viel, also dass du nicht den klassischen Expositionsdump zum Beispiel hast, den der am Anfang direkt mal unter die Nase gesetzt wird, damit du erstmal verstehst, worum es geht. Das heißt, du musst jederzeit aufpassen, um zu verstehen, wer die Figuren sind, wo sie herkommen, was sie machen und weshalb sie so fühlen, wie sie fühlen. Und dann bekommst du auch alles mit. So, dann verstehst du auch am Anfang, okay, da ist die Mutter gestorben, okay, jetzt ist sie dort bei diesem Treffen dieser Selbsthilfegruppe, dann erzählt sie dort ein bisschen, da gibt's klar, so eine kleine Exposition wird dann schon gemacht, also da wird hier und da schon ein bisschen was über die Vergangenheit erzählt, aber immer in kleinen Bruchstücken über den Film verteilt und teilweise musst du es auch sehen und nicht nur zuhören und deshalb ist es schon wichtig, dass man da die Aufmerksamkeit hat und ja.
Du sprichst es gerade an, also ich finde es zum Beispiel gerade bei, also für mich wird es wahrscheinlich so sein, dass ich jetzt eine wirklich Lobhuldigung für diesen Film hinlege, weil ich absolut überzeugt von dem bin. Und ich kann dir jetzt schon sagen, der Film wird bei jedem Mal gucken besser, weil du noch so kleine Nuancen mitnimmst. Aber mir ist es jetzt erst aufgefallen, ich glaube, das war das vierte Mal, dass ich den gesehen habe, was mir an dem Film so gut gefällt und was ich so unglaublich intelligent finde, du weißt, was in der Vergangenheit der Familie passiert ist, aber nur dadurch, weil Annie, also die Mutter, ja so kleine Modelle baut. Und in diesen Modellen ist die komplette Kindheit und das komplette Zusammenleben mit ihrer Mutter verarbeitet.
Ja, das ist fantastisch. Da bin ich auch sehr gespannt darauf, wenn ich den zum zweiten Mal sehen werde. Und ich dann einfach auch noch mehr, noch mehr Konzentration darauf fokussieren kann, dann auch ein bisschen mehr darauf zu achten. Das ist es ist eine super clevere Idee. Es ist zugegebenermaßen, es kann sich, fand ich, ein bisschen weit hergeholt anfühlen, vielleicht, aber einfach nur, weil es so ungewöhnlich ist. Man kennt einfach nicht so viele Menschen, die erstmal Künstler sind oder dann auch halt noch Kunst in diesem ganz speziellen Maße praktizieren, dass sie halt von alltäglichen Situationen oder naja, zum Teil alltäglichen Situationen oder halt einfach ihre Geschichte in Miniaturen verwirklichen, um dann irgendwann eine Kunstausstellung zu machen. Da wird ja auch tatsächlich, also ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber das ist zum Beispiel so, fand ich, so ein kleines Expositionsloch. Also so richtig die Geschichte, weshalb die Familie, also die sind ja offensichtlich jetzt ganz gut situiert und verhältnismäßig wohlhabend, wo das jetzt herkommt, außer dass der Mann offensichtlich einen Doktortitel hat, glaube ich, wird das ja nicht. Also das fand ich, da kann man so ein bisschen stolpern drüber, wenn man zum ersten Mal sieht, was sie da irgendwie beruflich macht, Miniaturen.
Ich verstehe, was du meinst. Ich sehe es für mich persönlich aber weniger als Logikloch, weil ich die ganze Zeit bei dem Film das Gefühl habe, dass ich in eine Situation oder in ein Momentum dieser Familie reingeschmissen werde. Mhm. Ich meine, wir haben das kleine Mädchen, die Charlie, die auch sehr, sehr komisch wirkt, aber du weißt nicht warum. Ich hatte mich immer zwischendurch gefragt, ist sie vielleicht sogar etwas zurückgeblieben oder sonst?
Das ist super spannend. Also ich hatte zum Beispiel am Anfang schon das Gefühl, okay, sie ist offensichtlich einfach geistig behindert, dachte ich. Mhm. Aber
das passte dann wieder eben nicht mit der Schule, weil sie ja auch in einer scheinbar einer normalen Klasse ist.
Ja.
Und das meine ich, also ich werde eben in einen Moment reingeschmissen. Vielleicht hat sie auch einfach während des Films, und vielleicht wissen wir das ja auch selber von uns, wenn man trauert, macht man ziemlich komische Dinge. Und
ja,
vielleicht ist es wirklich für die Kleine diese Stille, dieses Zurückhaltende, dieses, ich habe gar nichts mehr mit den anderen zu tun, vielleicht ist es für die eine Art von Trauer, was da eben abläuft. Aber mir wird es eben nicht klar. Und deswegen habe ich dieses Loch, warum die so gut konstituiert sind, habe ich auch nie hinterfragt.
Nee, also jetzt, also auch nochmal, um das so ins Verhältnis zu setzen, jetzt wirklich, also hinterfragt hatte ich das jetzt auch nicht. Es ist mir einfach nur irgendwie so im Nachhinein aufgefallen. Und auch als ich zum ersten Mal damit konfrontiert wurde, dass sie diese Miniaturen macht, da habe ich einfach nur in meinem Kopf, ist dann immer so halt dieses, okay, das ist spannend. Ist das ihr Job? Wenn ja, interessant. Und da erfährt man halt nicht so super viel drüber.
Ja,
es ist auch wirklich nicht, es ist wirklich nicht wichtig. Und das ist auch jetzt, also überhaupt nichts, was, also ich habe nicht mal drüber nachgedacht, den Film deswegen irgendwie jetzt schlechter zu bewerten für mich oder so. Ich fand es einfach nur ungewöhnlich.
Ja.
So.
Ja. Thema Familie. In der Inhaltsangabe, wo ich leicht schmunzeln musste, steht, dass die zusammen und liebevoll und hasse nicht gesehen, das sind alles Adjektive, die ich selber beim Sehen nicht unbedingt wahrgenommen habe.
Nee, das stimmt. Es ist natürlich auch ein bisschen fies, weil man halt direkt mit der Familie an einem Zeitpunkt einsteigt, wo sie halt direkt ein Trauma zu verarbeiten hat. Also es gibt ja nicht mal es kommt ja noch ein größeres Trauma nach dem ersten Akt. So, nach dem ersten Akt ist dann ja noch mal alles noch viel schlimmer als vorher. Aber wir werden ja schon nicht mit dem, also es gab mit Sicherheit mal einen Zeitpunkt in dieser Familie, der war fröhlicher und leichter und lockerer, wenn man jetzt auch den Erzählungen von der Annie glauben darf in der Selbsthilfegruppe, bevor die Mutter da wieder irgendwie eingegriffen hat.
Das ist auch ganz interessant. Auch da glaube ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass der Film dir über alte Geschichten, die erzählt werden oder durch Gespräche oder Dialoge und eben auch durch die Modelle, also da merkt man schon, dass die Familie ja komplett zerrüttet ist. So, der Sohn hat Angst vor seiner Mutter, weil sie ihn mal anzünden wollte.
Stimmt, ja.
Und
ja.
Der Vater selber, der versucht irgendwie nur die ganze Familie zusammenzuhalten. Die Tochter ist eben ein bisschen, ja, ich weiß eben nicht, ob sie ein bisschen zurückgeblieben ist, ob sie unsympathisch ist, unbedarft, ich weiß es nicht.
Mir fällt da jetzt gerade noch etwas ein, was, glaube ich, den Eindruck bei mir einfach verstärkt hat, ist, dass nach der Trauerfeier bringt ja die Mutter die Kleine ins Bett und dann ist die Kleine ganz traurig tatsächlich, kann man ja auch komplett nachvollziehen. Und dann sagt sie oder fragt sie, wer sich dann um sie kümmert, wenn ihre Mutter jetzt, also quasi Annie, wenn sie nicht mehr da ist. Und dann sagt sie, dein Bruder kümmert sich. Und das klang so, wie als ob die Kleine schon wüsste, dass sie permanent jemand brauchen wird in ihrem Leben, der sich um sie kümmert.
Ja.
So, das hat mir so ein bisschen den Eindruck vermittelt, dass ja, sie halt unter Umständen halt so betreuungsbedürftig ist.
Ja, das könnte hinhauen. Aber hat sie großartig gemacht, oder?
Ja,
also ich fand die Kleine also wirklich, dafür, dass es, glaube ich, ihr erster Spielfilm war.
Ja.
Mein Gott.
Ja, es ist grandios. Also ich bin also muss ich ja sagen, in den letzten Jahren, was da alles an krassen Kinder- oder Jugenddarstellern im Kino aufgefahren wurde, ist verrückt.
Mhm.
Also die Professionalität da über ganz, ganz viele Filme hinweg, fantastisch. Und ja, Millie Shapiro heißt sie ja, die ist super, die ist toll.
An der Stelle, weil wir gleich weiter im Film vorgehen, möchte ich eine Spoilerwarnung aussprechen. Jeder, der Hereditary noch nie gesehen hat und wirklich mal Lust hat, einen guten, intelligenten, atmosphärischen Horrorfilm zu sehen, sollte jetzt ausmachen. Weil tatsächlich ist es über den Film, glaube ich, am besten so wenig wie möglich zu wissen.
Das würde ich so unterschreiben, so. Ja.
Das soll ausreichen, wenn ihr unsere Stimmen weiterhin sympathisch findet, bleibt natürlich dran. du hast es gerade schon angesprochen, das war ja nicht das einzige Trauma. Die Familie wird ja erst mit dem Tod von der von Annies Mutter, also von Ellen, konfrontiert. Wir sehen die Beerdigung. Wir sehen, wie das Familienleben so vor sich hin dümpelt. Alles ein bisschen komisch. Charlie beginnt, Vögeln den Kopf abzuschneiden mit einer Schere. Aber bis dahin wissen wir ja noch gar nicht, wo der Film uns überhaupt hinführt, weil Horror ist es noch nicht. Bis auf die, vielleicht einmal die Erscheinung der Oma. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast in der Ecke da, in dem
Zimmer. Ja, definitiv. Es ist sonst irgendwie die Stimmung, ne? Also ja. Ich finde schon zu dem Zeitpunkt die Stimmung und auch zugegebenermaßen natürlich auch die Farbgebung und halt, ich meine, ne, wir haben dieses abgelegene Haus irgendwo im Wald da. Also, ja, man erkennt, finde ich, schon, dass hier Ari Aster also jetzt nicht versucht hat, den Film nicht wie einen Horrorfilm aussehen
zu
lassen.
Nein.
Es sieht wunderschön aus, aber ich hatte, du hast vollkommen recht, es passiert noch nicht viel Horrorfilm-eskes, aber es passt schon alles ganz gut zusammen, finde ich.
Ich habe eh das Problem, auch wenn ich jetzt schon vorgreife, das fand ich im Kino sehr interessant. Ich war von Minute 1 an gefesselt, aber ich glaube, so circa bis Minute 90 war mir nicht so ganz klar, wo mich der Film am Ende überhaupt hinführen soll.
Ja, es ist krass. Also der ist ja wirklich...
Es ist, ich hatte sogar mal den Fall, da habe ich mit Freunden hier einen Filmabend gemacht und wir wollen einen Horrorfilm gucken, was hast denn da Gutes? Da habe ich eine kleine Auswahl dahingelegt, da lag dann unter anderem ein Conjuring dabei, der S Chapter 1 lag dabei, ein Braindead. Ja, welcher ist denn dein Liebling? Ich sage, ja, ganz ehrlich, Hereditary. Ja, dann lass den gucken. Ich weiß nicht, ob der für euch ist. So. Und das sind eben wirklich absolute, wenn überhaupt, Horror-Mainstream-Gucker, die wirklich sagen, mit Conjuring wurde so das der höchste Peak des Horrorfilms erreicht. Die waren damit komplett überfordert. Also die gucken dann immer, ich hatte dann so gemerkt, wie so nach 70, 80 Minuten sich so alle angucken, so, hä, ja, aber kommt da jetzt noch was oder nicht? Und wo geht das alles hin? Und es ist eben nur die Stimmung, ne? Also es ist bis zum Finale, würde ich jetzt mal behaupten, oder bis kurz vorm Finale, weniger Horror als mehr wirklich tief sitzendes, ernstes und düsteres Familiendrama.
Ja, ich finde, was der Film hat da wirklich, oder ja, was der Film und Ari Aster meisterlich schaffen, ist halt, du sagst es schon, also bis wir dann wirklich zum traditionellen, in Anführungszeichen, Horror kommen, vergeht wirklich viel Zeit. Und der Film ist auch jetzt vom Pacing nun wirklich nicht gerade schnell, also der ist sehr entschleunigt, aber er fesselt einen dennoch und ist so gut da drin, einem am Ball zu halten, während der Film eigentlich langsam ist. Und deswegen, und ich habe das mal irgendwo gelesen, es fühlt sich fast an wie so eine Art positive Folter, dass der Film halt schafft, dich halt irgendwie nicht loszulassen, aber ganz, ganz langsam dich halt nur dahin bringt, wo es dann, sag ich mal, zu den aufregenderen Momenten führt. Das ist echt krass.
Du, Thema Folter. Wir können ja mal auf die zweite große Tragödie eingehen, weil ich finde, da hast du genau das, was du gerade beschrieben hast. Also die Mutter will ja dann auch irgendwie mal ein bisschen ihre Ruhe haben. Der Sohn Peter möchte auf eine Party gehen und soll seine kleine Schwester mitnehmen, die eine Nussallergie hat. Auf der Party setzt Peter sich hin, raucht eine Bong. Charlie weiß, dass sie eine Nussallergie hat, isst aber trotzdem irgendwie alles, wo Nüsse drin sein könnten. Und bekommt schwere Atemnot. Die setzen sich ins Auto, Peter will sie nach Hause fahren. Sie hat so Atemprobleme, dass sie ihren Kopf aus dem Fenster hält, um zu versuchen, noch mehr Luft einzuatmen. Und weil plötzlich ein Tier auf der Straße liegt, kommt es zu einem Unfall, wo er ausweichen muss. Der Kopf von Charlie wird in dem Fall von einem Telefonmast abgetrennt. Was der Zuschauer aber noch nicht weiß. Und dann, finde ich, kam mit einer der schlimmsten Szenen, die ich schon lange im Kino gesehen habe. Wir wissen das, was passiert ist. Aber wir wissen nicht, was. Peter will in den Rückspiegel gucken und will sehen, was mit seiner Schwester ist. Und die Kamera bewegt sich mit seinen Augen nach oben, guckend in den Rückspiegel. Und in dem Moment, wo du hättest was sehen können, geht die Kamera wieder schnell nach unten. Du siehst wieder das Gesicht von Peter. Und du siehst wirklich in einer 2-Minuten-Sequenz, wie er nur im Auto sitzt, dann ganz langsam das Auto anmacht, weil er selber noch gar nicht weiß, was überhaupt passiert ist. Und fährt los. Und das überträgt sich ja noch. Er weiß immer noch nicht, was mit Charlie passiert ist. Ist komplett geschockt, fährt nach Hause, geht ins Bett. Du siehst, wie er sich ins Bett legt. Und du hast noch mal 2 Minuten oder, glaube ich, 1 Minute die Kamera nur auf seinem Gesicht, wie du merkst, es wird Tag. Er hat nicht ein einziges Mal geblinzelt. Und das fand ich Folter. Furchtbar.
Weil man, ja. Also man weiß, also ich so wie ich es verstanden habe, also er weiß natürlich von Anfang an, dass sie jetzt gestorben ist. Sonst wäre er wahrscheinlich ja halt noch irgendwie, wäre da mit irgendwelchen Rettungsmaßnahmen oder irgendwas hätte er versucht. Und das ist wirklich, also wenn man, ich sag mal, einen leichten Ansatz von Empathie hat, also wenn man quasi empathisch veranlagt ist und da mitfühlt, das ist brutal. Also das hat mich auch erstmal, wie wir überhaupt zu diesem Moment kommen. Es war irgendwie klar, dass das jetzt hier am Ende des ersten Aktes irgendwie eskalieren wird. Das hat sich dahingehend aufgebaut. Aber dass es dann auf die Art und Weise passiert, weil es ist clever gemacht vom Film, das fand ich zumindest. Man denkt halt, dass es halt jetzt dieser allergische Schock ist, der hier irgendwie unmittelbar zum, zur Tragödie führen wird. Aber dann ist er das quasi nur, ist es nur der Weg dahin. Ja. Und dann ist es halt sowas, so ein unglücklicher Autounfall. Und das ist, und dieses, wenn er dann da sitzt und er realisiert ist, bleibt aber ganz ruhig, weil er, ja, es ist einfach so der Charakter von ihm. Mhm. Der ist auch dann tatsächlich, finde ich, super gut von dem, also von
Alex Wolff heißt er, glaube ich, ne?
Alex Wolff, genau, ja, porträtiert. Das ist diese Tiefe, ja, wie soll man das beschreiben? Aber es ist einfach so dieses emotionslose, traurige in ihm drin. Und ja als, komplett zurückgefahren.
Als ob er komplett abgeschaltet hat. Als ob wirklich genau. Sein kompletter Körper sagt, so, ich kann jetzt noch atmen, ich kriege jetzt noch irgendwie das Auto nach Hause, ja, aber dann ja. War es das auch. Und entweder breche genau. Ich daran irgendwann zusammen oder ich überstehe das Ganze irgendwie.
Ja, und er weiß ja, was passiert ist. So, er weiß quasi das Ergebnis und agiert dann so ja, depressiv pragmatisch, weil er halt weiß, es ist ja eh jetzt egal. Er wird jetzt, das nächste, was jetzt passieren muss, ist, dass er halt nach Hause fährt. Und ich finde es auch, es ist so schlimm, wenn du dann, wenn er im Bett liegt und das ist gut inszeniert, du siehst ihn und du hörst aber das Gespräch draußen, wie dann, wie Annie sich mit Steve unterhält und dann rausgeht und du hörst sie die Treppe runtergehen, wie sie zum Auto geht und du weißt genau, dass sie jetzt gleich das Auto aufmachen wird und er hat nichts geändert. Da liegt einfach der Leichnam ihrer Tochter drin.
Das ist furchtbar. Und dieser markerschütternde Schrei.
Ja, ja, oh, das ist, also muss man auch mal, also Toni Collette hat hier, glaube ich, mit Abstand die, ja, krasseste schauspielerische Leistung, ich muss man wirklich
danke
sagen.
Danke dir, dass du das ansprichst, weil ich habe mich tierisch aufgeregt. Ich habe mich wirklich tierisch aufgeregt.
Dass sie keinen Oscar bekommen
hat? Dass sie nicht mal nominiert worden ist. Also zumindest stimmt, die Nominierung, die hätte sie bekommen können.
Ja,
dass ein Film wie Harry Daytree nicht unbedingt den Oscar bekommt, okay, das haben wir ja in der Vergangenheit schon ziemlich häufig erlebt, aber zumindest die Nominierung hätte da sein müssen. Weil auch danach, wenn die im Schlafzimmer zusammenbricht und bei der Beerdigung mit diesem I will die, hast du es auf Englisch oder auf Deutsch gesehen?
Auf Englisch.
Also ich hab ihn jetzt dreimal auf Deutsch gesehen und hab ihn jetzt zum Rewatch für uns beide, hab ich ihn auch auf Englisch geguckt. Und es ist noch mal krasser.
Ja, es ist
krass. Also durch Mark und Bein diese Schreie, furchtbar. Und da merkst du eben, das finde ich, Ari Aster foltert dich. Der foltert dich einfach.
Ja, ja, absolut.
Und wenn wir gleich noch auf Midsommar zu sprechen kommen, da finde ich nämlich, gibt es auch eine Szene, wo ich diesen Gänsehautmoment habe. Alleine dafür, also dass er das in dem Erstlingswerk, er hat ja, glaube ich, vorher nur Kurzfilme gedreht, dass der sowas hinkriegt.
Ja, es ist beeindruckend. Das ist, ja, zeugt irgendwie von Finesse, aber zeugt auch einfach von. Ja, es ist schon eine Art Mut, halt sowas zu machen, ne? Weil das kann ja auch, also ja, mit Sicherheit auch für, ich habe oft gelesen tatsächlich jetzt auch so in meiner Mini-Recherche im Zuge der Vorbereitung, dass halt auch das so einer der Filme ist, wo halt, sag ich mal, das Kino halt meinetwegen vielleicht am Anfang noch voll war, aber später dann auch, sagen wir mal, ein oder zwei Drittel den Saal vorzeitig verlassen haben, bei beiden Filmen, die wir heute besprechen, weil das einfach für viele auch zu viel ist. Und wenn du nämlich da fälschlicherweise reingehst, weil du halt Conjuring-Filme ganz witzig findest, weil das halt eine nette Geisterbahn ist und hier sowas erwartest, dann hast du unter Umständen eine schlechte Zeit. Aber ich fand's bis dato, also ja, so viel sei schon mal gesagt, fantastisch.
Es gibt ja auch noch so unglaublich unangenehme Szenen, weil es kommt ja noch einmal zu dem schlimmsten Abendessen der Welt und oh, für mich zu einem der allerbesten Jumpscares der Filmgeschichte. Wenn wir mal auf das Abendessen eingehen, dieser Ausbruch. Ich muss übrigens dazu sagen, bis jetzt, und ich glaube, wir befinden uns da, glaube ich, circa bei Minute 60, haben wir immer noch keine wirklichen Horroranleihen gefunden im eigentlichen Sinne. Ne? Also wir haben noch nichts mit Geistern, wir begleiten im Endeffekt immer noch diese Familie, wie sie sich durch dieses Trauma eben kämpft oder versucht zu kämpfen. Ne?
Ja, wir haben keinen Mörder, wir haben keinen Killer und wir haben auch keinen übernatürlichen Einfluss, der zumindest eindeutig ist. So.
Also
wir haben Also, naja, ganz leicht, so Charlie dann irgendwie das, also so diese leichten, sogar Visual Effects hast du immer drin, wenn irgendwie dieses Flimmern durch den Raum geht, noch, als Charlie da war. Also so ganz subtil ist das schon.
Aber mal. Glaubst du, das war Charlie?
Wie meinst du das? Also ich war, dieser Effekt, weißt du, der dann bei dem Sohn auftritt.
Achso, du meinst bei Charlie.
Bei Charlie, Nicht, dass es Charlie war, aber noch als Charlie noch gelebt hat, wollte ich sagen, im ersten Drittel.
Ja gut, du hast ja auch die leichten Einschübe. Also dir, was Ari Aster eben auch super macht, ich finde, du merkst, etwas stimmt nicht. So, du hast die ganze Zeit das Gefühl, so irgendwie, das macht dein Midsommar noch ein bisschen besser. Aber selbst, das wird dir wahrscheinlich nicht aufgefallen sein, es gibt so ganz, ganz kleine Nuancen. Du siehst irgendwann mal noch vor dem Unfall Peter, wie er eine Bong raucht an seinem Fenster. Und da siehst du draußen jemanden stehen. Hm. Also, du siehst ihn nicht, du siehst nur den Atem. So, es ist eine Aufnahme von draußen, wie sie auf das Fenster drauf geht, und dann siehst du, wie jemand atmet.
Okay. Und na, daran habe ich mich jetzt, das habe ich nicht mitbekommen.
Und wahrscheinlich hast du auch nicht mitgekriegt, dass die Freundin von Annie, die Joan, schon bei dem ersten Meeting dabei war, wo sie auch saß.
Doch, das habe ich
gesehen. Also mir ist sie erst nicht aufgefallen. Aber
ich glaube, sie ist da sogar vorher, ist sie nicht, wenn Charlie die Taube, war das eine Taube oder ein Eichhörnchen? Mein Gott, was auch immer sie da köpft. Steht sie dann da nicht sogar schon vor der Schule rum?
Ah, da steht auch jemand auf jeden Fall, ja.
Ja, und hat diese gleiche rote Jacke an, die sie später auch anhat, wenn sie dann den Sohn anschreit.
Ja, also es gibt diese kleinen Nuancen, dass du eben weißt, so, irgendwas passt nicht. Aber schlussendlich ist es eigentlich noch ein starkes Familiendrama, ne?
Ja, im Kern auf jeden Fall. Und, das ist auch.
Ja, bitte erst.
Achso, sorry. Ja, das ist ja irgendwie diese, also am Ende diese Fusion, die hier aufgemacht wird, aber nee, du hast vollkommen recht. Also der Horror, der bis dahin da ist, ist einfach, wird einfach darüber. Also kommt darüber an, dass es halt die schlimmen Dinge sind, die passieren. Mir ist auch eine Sache eingefallen, die ich unbedingt noch erwähnen wollte, weil ich sie ganz cool finde. Denn wir hatten drüber gesprochen, dass der ja so sonst von der Stimmung und davon, wie er aussieht, schon sehr so ein bisschen, ja, also jetzt nicht von dem, was passiert, aber von dem, was man sieht mit diesem Haus, könnte man auch schon irgendwelche Haunted House Vibes bekommen. Mhm. Und ich mag das in diesem ganz tristen, traurigen Familiensetting, dann aber der Teenager-Sohn immer mal diesen Kontrast in dieser Partywelt hat. Und ich finde das so, fand es so interessant, diese, also vielleicht ist es auch etwas, was man vollkommen trivial finden kann, aber ich fand diese Partyszene irgendwie witzig, weil die für mich so ein, was heißt witzig, aber so.
Ja, sie passt überhaupt nicht ins Konzept rein, ne?
Nee, sie passt gar nicht rein, aber das mag ich wieder. Also sie hat so einen Kontrast. Alles, was in der Schule passiert bei ihm, so immer, wenn dann auf einmal solche Highschool-Themen aufgemacht werden, so klassische Highschool-Schüler, der halt pubertär ist und irgendwie halt jetzt raus aus seiner wirklich seltsamen Familie möchte und halt da unter Gleichgesinnten ein cooler Jugendlicher sein möchte. Das ist halt so konträr zu allem, was wir sonst im Film haben, dass es das irgendwie mich schon wieder fasziniert hat. Und das irgendwie fand ich cool, wie das dargestellt wurde und wie das im Film verpackt ist.
Ja, stimmt. Ja, es fügt sich eben alles, ne? Mhm. So, Thema Essen. Mein Gott, es wird, glaube ich, eine längere Folge. Wir verquatschen uns in einer Tour, aber finde ich gut. Gefällt mir sehr. bei dem Essen finde ich, also das ist eben dieses Unangenehme, dass du eigentlich als Zuschauer gar nicht dabei sein willst, weil das Gespräch, was ja beim Essen geführt wird, wo dann endlich auf den Tisch kommt, dass die Mutter ihrem Sohn nicht verzeihen möchte, was sie seiner oder was er in ihrem Sinne mit der Tochter gemacht hat. Und ihm das wirklich vom Kopf knallt. Und also, das ist so unangenehm. So, als würdest du, ich würde mich dabei so fühlen, wie wenn meine Eltern dick streiten würden und ich würde nur daneben sitzen und mir denken, so, ich will hier einfach nur weg, ich will das gar nicht mitbekommen. Mm. Und dieses Gefühl habe ich sehr, sehr häufig bei dem Film. Ne? Also selbst die Szenen mit ihr und ihrem Mann, die sind ja auch mehr so richtig gefallen tut mir das auch nicht, was ich da sehe, weil liebevoll ist es nicht.
Nee, das ist es halt. Du hast aber, du hast halt diese Familie, die sich halt durch den kompletten Film irgendwie in Schockstarre befindet, ne? Und nicht irgendwie einmal in einen Moment kommt, wo es halt, wo es halt wieder friedlich werden kann. Und ab dem, spätestens ab jetzt, so ab der zweiten Filmhälfte, eskaliert das dann ja sogar.
Ja.
Sobald halt die, von dir schon genannte Joan da zukommt und anfängt, noch für noch mehr Unruhe zu sorgen.
Ja, es ist, es beginnt ja dann nach und nach. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass dieses Gespräch, dieses Rausrufen von ihr auch im Film dazu führt, dass ab jetzt wird alles ein bisschen angezogen. So, jetzt sind alle Fronten geklärt, als ob unausgesprochene Geheimnisse jetzt gesagt worden sind und ab jetzt kann es losgehen.
Ja, genau.
Dann hat sie ja erst den, oder dann hat er ja erst den Traum, oder ist das in einer Szene schon, dass sie das Gefühl hat, also er träumt, dass Hände von hinten aus dem Bett kommen und ihm den Kopf abreißen wollen?
Nee, ich glaube, also mindestens vorher passiert, glaube ich, der ganze Seance-Kram. Also ich glaube, das passiert vorher.
Stimmt, weil jetzt.
Also es ist ja Joan, die dann sich so ein bisschen an die Annie anschmeißt und sagt, hier, ich kann dir helfen, ich habe auch mein Kind verloren, ich kann dir helfen. Bringt ihr dann bei, wie sie ein Medium sein kann. Und dann machen sie das Gleiche mit Charlie und ab dann ist er richtig, theoretisch hat sie das dann ja hinbekommen und ihre Tochter halt wieder beschworen und ab dann passieren ja die wirklich unangenehmen Dinge.
Ja. Und dann gibt's diese eine Szene, wo ich auch, das ist auch eine der wenigen Szenen, wo ich nur dran denken muss und ich habe eine Gänsehaut. Und zwar steht sie doch irgendwann vor dem Bett von Charlie. Mhm. Und dann kommt erst dieses unangenehme Gespräch, dieses, ich wollte nie deine Mutter sein, was ich erstmal so richtig krass fand. Also sowas seinem Kind dann auch wirklich gegenzuwerfen. Dann dieses Gespräch, ich habe versucht, dich abzutreiben. Ich wollte dich nicht. Ich bin froh, dass es nicht geklappt hat. Aber ich habe alles getan. Ich habe getrunken, ich habe geraucht. So, und jetzt wird nämlich aufgegriffen, dass sie angeblich in der Vergangenheit unter Schlafwandel mal versucht hat, Peter und Charlie umzubringen. Und nämlich aus dem Nichts heraus siehst du das Gesicht von Toni Collette. Es wird heller. Du siehst Panik. Und von jetzt auf gleich steht sie in Flammen.
Ja.
Boah, hat mich die Szene mitgenommen.
Es ist heftig, ja. Ja, was, also diese, ja, man könnte ja meinen, dass es vielleicht irgendwie schon ausgelutscht ist, halt immer irgendwelche Träume in Träume-Sequenzen zu haben, die dann halt, dir irgendwelche Meta-Informationen geben, aber das funktioniert hier erschreckend gut, weil man es halt wirklich wieder, es ist halt, wie es immer so ist, dadurch, dass ja sowieso in der Welt schon übernatürliche Dinge passieren, weißt du nicht, was Traum ist und was nicht.
Aber generell ist es ja auch schön, ich habe es jetzt gerade zwar als Jumpscare betitelt, aber es kommt ja nur plötzlich, es ist ja nicht mit einem lauten Knall oder irgendwo, du kannst es ja, wenn du es weißt, dann siehst du ja, wenn dieses flackernde Licht von unten da ist, dir ist ja bewusst, dass gleich was passiert. Es ist ja nicht dieses, ich mache gerade mal die Schranktür zu und dann steht im Spiegel noch irgendwer und laute Posaunen oder so, sondern es ist ja wirklich dieses, dieser kriechende Horror und hat mich das mitgenommen.
Ja, es ist kein traditioneller Jumpscare, der einfach nur laut ist und dich einfach nur einmal zusammenzucken lässt. Das ist schon eine andere Klasse, ja.
Und was sagst du zu dem Finale? Weil da wird's ja, da würde ich sagen, da gibt's so ein, zwei Jumpscares drin. Mhm. Aber wie hat das Ganze auf dich gewirkt, als du das jetzt gesehen hast? Wir wollen vielleicht noch gar nicht zur Auflösung kommen, sondern wirklich erstmal, vielleicht bis zu der Szene, wo er sich auf dem, Dachboden befindet. Nicht in dem Baumhaus, sondern auf dem Dachboden, wo die Erklärung kommt oder wo wir uns als Zuschauer das zusammen erklären können, weil jetzt beginnt ja tatsächlich übernatürlicher Horror.
Ja, genau. Also wir haben tatsächlich ja eigentlich ab dieser Seance, wo man ja dann auch als Zuschauer irgendwann akzeptieren muss, okay, das ist jetzt anscheinend im Filmuniversum so, das hat offensichtlich funktioniert. Es gibt definitiv diese Übernatürlichkeit in diesem Universum. Mhm. Und dann, also das Finale ist fantastisch, weil sich das so schön hochschaukelt. Auch hier wieder diese super kontrastreiche Szene, wo man halt den Horror nicht erwarten würde an der Stelle, ist halt, wenn Peter dann in der Schule sitzt und halt von ihm Besitz ergriffen wird und er ist auch wieder fantastisch inszeniert, muss man sagen, es gibt halt einfach nichts, was schlecht inszeniert ist hier, wie er dann dort quasi sich erst so ganz unangenehm den Körper verdreht und dann seinen Kopf auf die Tischplatte knallt. Es ist fies. Und dann, die Annie dann auf dem Dachboden eine Leiche entdeckt. Und das ist dann offensichtlich die Leiche der Mutter. Und wenn sich so dann langsam die Puzzlestücke ineinander setzen und wir wissen, dass Joan anscheinend schon länger mit der Familie etwas zu tun hatte. Das ist so auf der Geschichte, also ich muss sagen, so auf der Story-Ebene ist das okay. Das ist jetzt nicht super krass. Das ist jetzt auch nicht der krasseste Twist der Filmgeschichte, wo man irgendwie sagt, wow, das ist crazy so. Aber wie sich das dann halt ausspielt, ist klasse. Ja. Also, ja, und das beginnt dann halt spätestens bei dieser Dachbodenszene und was dann halt alles passiert.
Ich würde dich insofern gerne ein bisschen berichtigen, zumindest in meinen Augen. Mhm. Ich bin voll und ganz bei dir. Das ist nicht innovativ. Also die reine Story selber finde ich in dem Fall nicht innovativ. Was mir da aber weiter immer noch sehr, sehr gut gefällt und auch nach dem vierten Mal, dass sich das alles trotz alledem langsam aufbaut. Weil in dem Fall, was du jetzt beschrieben hast oder was jetzt auch eben die Abfolge ist, so er verletzt sich in der Schule, sie findet die Leiche, sie versucht ja dann noch das Buch zu verbrennen und. Das ist für mich so eine klassische Slasher-Szene, die in 2 Minuten abgehandelt wird. So in Halloween läuft ja Jamie Lee Curtis irgendwann durchs Haus, findet da die Leiche, findet da den Grabstein, findet da noch irgendwas, bla bla bla. Ja, und der Film schafft es immer noch, dass in irgendeiner zum einen grauenhaften Langsamkeit zu inszenieren, dass es schon wieder als Zuschauer so, mach jetzt das, und zum anderen aber auch, dass du das alles wenigstens halbwegs nachvollziehen kannst. Also es ergibt im Story-Kontext, ergibt das Sinn, warum die Mutter da oben liegt. Es ergibt auch eben Sinn, dass sich Peter in der Schule dann selber verletzt und sowas. Und das ist in meinem, da gebe ich dir vollkommen recht, ich finde es nicht innovativ, aber ich finde es immer noch sehr intelligent gemacht oder zumindest intelligenter als bei, ich wage mal eine Zahl in den Raum zu werfen, als 90% aller Horrorfilme.
Ja, also nicht innovativ heißt ja erstmal per se nicht
schlecht. Nein, das war auch gar nicht so, das habe ich auch gar nicht so assoziiert.
Ich würde auch fast nicht sagen, also ich würde nicht mal dem abschreiben, dass die Geschichte nicht stellenweise sogar innovativ ist. Ich finde nur, dass sie nicht, das ist nicht die herausragende Qualität des Films. Also du sagst jetzt nicht, das ist halt die Geschichte, die hier dem zugrunde liegt, warum die Dinge passieren, die passieren, die ist nicht so, das ist nicht so der Übertwist, sag ich mal. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt kein guter Shyamalan oder so, wo man denkt so, wow, das ist ja quasi noch nie im Horror. Ja,
oder das ändert jetzt also, alles. Ne?
Genau, das ist halt etwas, damit, ja klar, okay. Also wir haben ja gesagt, wir spoilen, ja, also klar. Die Joan war offensichtlich vorher mit der verstorbenen Mutter lange bekannt und die haben einem ja gemeinsam, wie sagt man das jetzt, das ist kein Hexenzirkel, ja, so ein Dämonenkult eigentlich gehabt und haben den Paimon, Dämonenkönig, gehuldigt. Ja, und das ist halt etwas, ja klar, das passt absolut ins Horrorgenre, das ist cool, das ergibt Sinn. Und aber genau wie du sagst, es ist halt, wie es aufgebaut ist und wie es dann gelüftet wird. Also das Wie ist hier irgendwie viel wichtiger als das Was.
Ja, so. Ja, okay, ja, bin ich voll und ganz bei dir. Ja, und jetzt kommen ja sogar noch richtig übernatürliche Sachen dazu, wo ich in dem ersten Moment Angst hatte, dass es jetzt wirklich schief geht. Und zwar, ich kann sie auch jetzt nicht zum dritten Mal sagen, dass ich da schon wieder eine Gänsehautszene hatte, aber wenn Peter aufwacht und du siehst auch da nur störrisch die Kamera auf das Bett gerichtet, Peter wacht eben auf, er hat sich die Nase gebrochen, er wurde irgendwie betäubt und kommt so langsam aus dem Quark und sitzt da rum und die Szene geht bestimmt eine Minute, anderthalb. Und was du jetzt tatsächlich in der Heimkinofassung besser siehst, im Kino war es etwas dunkler, in der Ecke, also oben an der Decke, hockt die Mutter und beobachtet ihn. Fun Fact dazu, mein Vater im Kino hat es nicht gesehen. Also im Kino war das ganze Bild noch mehr weiter abgedunkelt und ich saß dann da und war voll angespannt und er hat es nicht so ganz verstanden. Weil er sie nicht gesehen hat.
Weil es ist super gemacht, weil sie passiert ja hinten in der Tiefenunschärfe, ne?
Ja, genau.
Das Bouquet, dass sie, man sieht sie halt nur verschwommen und kann aber trotzdem, wenn man drauf achtet, sehr gut erkennen, dass sie das halt ist.
Ja. Und jetzt kann sie ja scheinbar fliegen, weil so albern es klingt, sie schwimmt ja quasi aus dem Zimmer dann raus. Jetzt sind wir wirklich in einem Finale von wie jeder Horrorfilm. Ja. So, Peter rennt da durch und muss in den Raum, wo es dunkel ist und hört dann da irgendwelche Geräusche. Hat mich aber nicht rausgehauen. Komischerweise hat mich das überhaupt nicht aus der Story rausgehauen, obwohl es ja wirklich schon ein krasser Wechsel ist zu dem, was du vorher gesehen hast.
Ja, man verlässt so die Pfade dieses Familiendramas ein bisschen, weil offensichtlich jetzt, sich das dahingehend endet, dass der Vater ist jetzt ja schon gestorben und die Mutter ist offensichtlich jetzt auch, ja, Teil dieses Dämonenkultes geworden, unfreiwilligerweise. Es hat mich auch nicht rausgerissen, weil es fühlt sich immer noch alles sehr ästhetisch an und irgendwie trotzdem noch interessant und spannend. Und dann haben wir ja das Ende nachher im Baumhaus, das ja auch wirklich auf einer sehr, ja, man kann, weiß ich nicht, artsy, keine Ahnung, aber schon auf einer sehr vagen Note endet. So, also offensichtlich wenn man das dahingehend, wenn ich das jetzt da mal zu Ende führen darf, dann ist es ja halt, Peter kann, also einerseits haben wir diese krasse Szene, wo wir, wo Peter halt auf dem Dachboden steht, nach oben guckt, wir auch ganz lange sehen, das ist immer toll gemacht, das ist, der Film kann auch ganz super damit mit der Technik arbeiten, dass du halt so immer erst das Gesicht der Person siehst, die gerade geschockt ist, bevor du selber siehst, was dich schocken soll. Ja. Das macht der Film andauernd.
Das ist dann nur mit den Geräuschen, ne?
Ja, genau, genau. Und du siehst ganz lange halt, wie Peter den Kopf nach oben richtet und von irgendetwas ja, angewidert, schockiert, fasziniert ist. Und dann siehst du es halt im Gegenschnitt und siehst die Mutter halt, wie sie vor über ihm schwebt und sich mit einer Klavierseite?
Ja, es ist eine Klavierseite.
Genau, mit einer Klavierseite sich selbst den Kopf abschneidet.
Und du hast ja dann auch noch überall versteckt in diesem Film die nackten Leute.
Ja, stimmt.
Die sind ja auch noch überall da. Und da, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, das waren alles Leute von der Beerdigung, was wir ganz am Anfang gesehen haben.
Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Ja,
jede einzelne Person, die du später siehst, die hast du in dem Film schon mal gesehen.
Okay, das heißt quasi dieser Kult, der sich dann dort versammelt hat, das sind einfach, die sind halt auch zur Beerdigung
gekommen. Die sind bei der Beerdigung gewesen und deswegen ist auch der erste Satz, den Toni Collette später rausragt. Ich sehe hier viele Leute, die ich noch nie gesehen habe, aber das freut mich. Der ergibt jetzt natürlich Sinn, weil sie kennt natürlich diesen ganzen Kult nicht.
Ah, alles klar.
Und guck mal. Die ganz signifikant, wenn du ihn nochmal gucken solltest, der Typ, der so grinst, der im Wohnzimmer das erste Mal nackt auftaucht.
Mit dem Tattoo, ne? Der ist ein bisschen tätowiert.
Das ist ein nackter Mann, so genau habe ich mir den nicht angeguckt. nein, der hat so ein ganz signifikantes Grinsen. Signifikant, sieht der markantes Grinsen. Und den siehst du ganz am Anfang bei der Beerdigung an dem Sarg von der. Was würdest du denn jetzt sagen? Wie hat dir Hereditary gefallen? Und würdest du sagen, dass das, was du im Vorfeld über den Film wusstest, erfüllt worden ist oder sogar übertroffen worden ist? Oder sagst du eher, ja, war jetzt ganz nett?
Nee, hat tatsächlich, ich würde fast sagen, zu 100% das erfüllt, was ich erwartet habe. Also es ist genauso dieses anspruchsvolle Horrorkino mit einer anderen Ebene und dann halt hier das Familiendrama dazu. Weil es passt einerseits auch einfach in diesen New Horror, den wir halt die letzten Jahre halt auch mitbekommen haben. Ich bin zum Beispiel auch großer Fan von Babadook, den habe ich sehr geliebt. Die Jordan Peele-Filme und jetzt sind noch ein paar andere Beispiele, die mir gerade nicht einfallen, aber wir haben ja gerade so eine...
Eggers doch auch, Robert
die Eggers-Filme, genau. Wir haben so eine Art neuen Indie-Horror bis Mainstream-Horror, der halt immer es schafft, jetzt uns quasi Horror-Thematiken sehr ansprechend zu verkaufen, aber immer noch eine andere Thematik mit einwebt. Ne? So bei Jordan Peele ist es dann halt oft Rassismus oder gesellschaftskritische Themen und jetzt haben wir hier bei Hereditary dieses Familiendrama, das halt irgendwie über Verlust, über Tod und Eifersucht und alle möglichen Dinge, die halt in einer Familie an schlimmen Sachen passieren können, das webt der Film alles in diesen auf geschichtlicher, also auf der Story-Ebene vergleichsweise traditionellen Horrorfilm. Und das halt so auf einem A24-Produktionslevel inszeniert, ist es halt, also für mich und meinen Geschmack fantastisch. Mhm. So, ich kann den, also ich finde den ästhetisch grandios. Die Figuren sind toll, die Figuren sind nachvollziehbar, man leidet mit den Figuren mit und sind dann halt auch noch so gut gespielt. Ich habe ab und zu, ich glaube, das Einzige, was ich, muss ich jetzt aber wirklich gar nicht unterschreiben, dass Alex Wolff halt so ein bisschen im direkten Vergleich zu Toni Collette, die haben ja die beiden größten Rollen, halt vielleicht so ein bisschen im Schatten steht, weil sie halt noch krasser einfach ist.
Ja.
Das kann sein, aber das heißt nicht, dass er deswegen schlecht spielt.
Ich habe auch gelesen, weil du es gerade ansprichst, dass viele den Gabriel Byrne als zu zurückhaltend empfinden, weil, ich sag mal, seine Rolle ist ja wirklich nur der ruhige Pol der Familie zu sein. Und haben ihm fast vorgeworfen, dass er eine Art Arbeitsverweigerung oder sowas da durchführt. Ich finde, es passt ganz gut zu der Rolle, die er hat, aber auch, ich glaube, jeder geht da gegen Toni Collette unter.
Ja, ich denke mal, dieser Kontrast war auch einfach gewollt. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass er da keine Lust hatte zu Schauspielern. Ja. Ich meine, da man merkt ja auch, dass die Figur so geschrieben ist.
Naja.
Dass er halt, er ist halt auch ein Psychiater. Er ist halt sehr, sehr in sich gefestigt in der Theorie und wird dann halt erst nach und nach knuspert das an ihm. Und man merkt halt, dass er nach und nach aufgelöst ist, aber eigentlich sehr gefestigt ist und selten emotional wird.
Ihr macht das bei euch ja auch, wie wir auch beim Movie Break, ihr gebt ja gerne Punkte.
Mhm.
Was würdest du denn geben?
Ich habe dem jetzt 4,5 von 5 gegeben. Aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, was jetzt für mich
der... Entspricht zu circa bei uns, also wir, oh Gott, jetzt geht wahrscheinlich wieder die Diskussion los bei uns, wie da das Bewertungssystem ist. Also so eine 9 von 10 circa.
Ja, genau. IMDb 9 von 10, ja. Letterboxd 4,5 ja. von 5. So, es ist ja das Gleiche, ne? und genau, aber ich kann jetzt nicht mit dem Finger drauf legen und sagen, das ist jetzt irgendwie das, was mir gefehlt hat, dann wäre es eine 5 von 5. Vielleicht ist es auch beim nächsten Mal eine 5 von 5. Ich weiß
würde
es
nicht. Würde mich tatsächlich interessieren, weil, also es gibt eben diese kleinen Nuancen. Ich habe den Film beim ersten Mal mit Paimon und was da jetzt alles so Phase ist und wer jetzt überhaupt wer ist und. Habe ich beim ersten Mal, muss ich zugeben, im Kino nicht ganz mitbekommen. Mir war klar, mir war das grobe Konstrukt klar, aber was das jetzt alles zu bedeuten hat, schwierig. Und das ist tatsächlich einer der Filme, die bei mir beim zweiten Mal noch gewachsen sind. Ich bin aus dem Kino raus, habe auch eine 9 von 10 gegeben und hatte beim zweiten Mal gucken dann wirklich dieses Gefühl, okay, du kriegst jetzt noch mehr mit und dir wird jetzt gerade bewusst, wie großartig das eigentlich ist, wie die einzelnen Teile ineinander greifen, wie wichtig das ist, was in Minute 10 des Films war, wie wichtig das sein kann, was in Minute 120 passiert. Und das kann dir aber, glaube ich, nur in dem Moment auffallen, wenn du weißt, worauf du achten musst. Das heißt, ich finde sogar hier zu wissen, wie der Film endet und wie im Endeffekt ja, der in Anführungsstrichen Twist lautet, finde ich überhaupt nicht schlimm.
Nee, absolut. Das stimmt. Ich kann mir auch vorstellen, dass der wächst. Also jetzt, ich meine, allein du hast mir jetzt schon ein paar Sachen erzählt, die mich jetzt dazu, mich anreizen, nochmal, den nochmal zu gucken und dann halt zum Beispiel darauf zu achten, dass, ja, also mir dann halt nochmal die Menschen bei der Trauerfeier genauer anzugucken, weil das irgendwie schon cool ist. Ja,
es ist
das habe ich gar nicht
Ich glaube, da kannst du wirklich wissenschaftliche Abhandlungen drüber halten. Aber ja. Ich weiß nicht, ob wir dafür die Richtigen sind.
Nee, das ist natürlich halt auch so ein Thema. Also wenn wir dann jetzt auch in die, also der Film hat ja durchaus, hat ja anspruchsvolle Thematiken drin und ja, da würde ich mich jetzt auch nicht mal eben aus dem Fenster lehnen, gleich bei dem Film, den wir gleich besprechen, noch viel mehr,
ja.
Und behaupten wollen, dass ich da irgendwie was Kluges zu sagen könnte. Also weder kenne ich jetzt diesen Paimon-Dämon gut, ich glaube, der hat ja auch tatsächlich irgendeinen realen,
der hat einen realen, also einen Hintergrund.
Realen Anführungszeichen.
Und jetzt kommt wieder so richtiger Fun-Fact-Klugscheißer-Wissen.
Okay.
Wenn du dir das Bild von Paimon anguckst, hat der 3 Köpfe in einem Beutel. So wird der abgebildet. Und die 3 Köpfe hat er ja auch innerhalb des Films. Er hat den Kopf von der Mutter, er hat den Kopf von Charlie und er hat den Kopf später von Annie.
Ach krass.
Und deswegen gibt es 3 geköpfte Leichen in dem Film.
Ah, ich verstehe. Mal wieder was gelernt. Immer, das ist toll. Das ist halt cool bei dem Film. Da kann man halt, kannst du halt danach noch richtig mitarbeiten.
Ja,
und noch
ist,
Dinge drüber lernen.
Das ist wirklich, sobald du anfängst, und ich habe es mal probiert. Ich habe mal probiert, mich da wirklich einzulesen und zu sagen, was könnte das bedeuten? Und dann gucke ich mir dieses Symbol an und dann, das ist ein dämonisches und plötzlich bist du in so einem Wikipedia-Strudel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du fängst mit irgendwas an, du willst ein Symbol googeln und landest klar. Da, gibt's auch ein Kamel mit 3 Höckern. So, hä, wie habe ich das denn jetzt hingekriegt?
Naja, klar. Absolut, ja. Ja, das ist halt toll, das mag ich halt auch. Das macht mir immer Spaß, aber ja. ach, es ist schon, ist klasse. Also der Film hat, das ist halt ein Film, der einen auch, nachdem man ihn beendet, nachdem man ihn fertig gesehen hat, der einen noch eine Zeit lang beschäftigt. Ja, und über den man viel nachdenken kann, über den man auch gut diskutieren kann, das ist schön, das macht Spaß.
Okay, du hast mir einen Riesengefallen getan. Weil ja, ich muss nämlich sagen, es war nicht ganz uneigennützig von mir. wie gerade rausgehört, oder ich hoffe rausgehört wurde, Harry Dateway gehört für mich zu den, zumindest vom modernen Horrorfilm, zu einem meiner Lieblingsfilme. An die alten Klassiker, so, na, da schrappt da so dran. Aber ich wollte immer drüber sprechen. Und ich wollte auch insbesondere über Midsommar sprechen. Mhm. Aber ich habe niemanden gefunden, der diese Filme noch nie gesehen hat. Und deswegen danke ich dir an der Stelle schon.
Sehr gerne.
Denn anders als die anderen Ausgaben von den Movie Virgins, machen wir heute direkt zwei Filme.
Yes.
Wir sprechen nämlich auch noch über Midsommar.
Hallo, da bist du ja. Du kannst nicht sprechen. Dich nicht bewegen. Aber das hier öffnet dich für die Macht. Und es bricht deinen Widerstand. Vertrau mir. In Ordnung? Es wird dir gefallen.
Ebenfalls von Ari Aster. Budget 9 Millionen, Einspielergebnis weltweit 48 Millionen. Ist auch in meinen Augen für einen Genrefilm wirklich grandios. Das ist zu hochgegriffen. Aber ich glaube, ein nettes Einspielergebnis, womit die Leute nicht gerechnet haben.
Ja, und einfach eine super Bestätigung dafür, dass man solche Filme noch machen kann und dass das sich dann auch lohnt, was ja echt so wichtig ist. Weil das sind ja halt solche, gerade diese 10-Millionen-Filme im Horrorbereich sind ja einfach Filme, die bekommen wir selten. Ja. Weil entweder hast du dann so etwas wie S, was dann halt natürlich noch viel Mainstream-tauglicher sein muss einfach, um das Budget wieder einzuspielen. Aber das dann natürlich halt auch, ja, halt viel glatter sein eben muss.
Genau,
um
wie
das
der Film
halt zu machen. Genau, halt größer, Mainstream-tauglicher. Oder du hast halt deine 1-Million-Dollar-Filme oder 2 Millionen vielleicht, die dann halt das Geld irgendwie wieder reinbringen. Aber so gerade im 10 bis 20, 30 Millionen-Bereich, wo früher so viele Filme passiert sind, auch im Genre-Bereich, gibt es halt im Moment nicht viele.
Und
deswegen ist es cool, dass das wieder klappt. Sorry.
Nee, also, du brauchst dich für nichts entschuldigen. Ich habe dich auch schon so unterbrochen. Das ist mein Markenzeichen. Wenn ich keinen Trademark habe, das ist es.
Alles klar.
ich finde auch, ob jetzt Harry Dateway oder auch Midsommar, du musst ein bisschen Geld mitbringen, damit du das auch rüberbringen kannst. Und ich finde gerade jetzt bei Midsommar sogar noch ein bisschen mehr, weil er lebt ja wirklich von dem, was du siehst und von der Atmosphäre. Denn jeder, der von Midsommar noch nie was gehört hat, er ging groß durch die Presse als erster Horrorfilm, der zu 99% am Tag spielt. da genau die gleiche Frage. Oder ist es vielleicht sogar die gleiche Antwort wie beim ersten Film? Wie kam es, dass du als Horrorfan an dem vorbeigeschlittert bist?
Es ist tatsächlich hier, ich wusste, es ist der zweite von Ari Aster und das klingt jetzt super doof, aber ich habe halt für mich entschieden, sehr schnell, oder wusste einfach, das ist bei mir halt so ein Ding, manchmal, also wie soll ich das sagen, ich hätte Midsommar nicht gucken können, bevor ich nicht Hereditary geguckt hätte.
Ja, okay.
Weil es mich dann wahnsinnig gemacht hätte, dass ich die jetzt gerade in der falschen Reihenfolge gucke. Das ist nicht so, dass ich jetzt bei jedem, ne, also es ist nicht falsch verstehen, ich gucke jetzt nicht irgendwie den 8. Film von einem Regisseur erst, wenn ich die ersten 7 gesehen habe. Aber hier war es für mich halt so dieses, okay, das ist jetzt der neue Regisseur, der macht coole Horrorfilme. Es gab Hereditary, den fanden ziemlich viele ziemlich cool. Und dann kam Midsommar, dann will ich die jetzt auch so gucken. Das war in dem Moment für mich wichtig. Und schon deswegen habe ich Midsommar auch nicht gesehen.
Okay. Ich hatte, wenn ich so mein ganzes Leben, meine ganzen 35 Jahre zurückdenke, hatte ich noch nie so ein beschissenes Kinoerlebnis wie Midsommar. Und mit beschissen meine ich, ich wäre fast Amok gelaufen.
Darf ich fragen?
Ja, das kommt.
Große, jetzt. Große Kette?
Oder? Ja, aber das war nicht das Hauptproblem. Also, das ist ein, Gut, vielleicht war es ein Hauptproblem, dass das Kino, also das einzige Kino, was bei mir im Umkreis, ich komme aus dem Ruhrgebiet, den Film gezeigt hat, war Gelsenkirchen. Gelsenkirchen ist ja eh nicht unbedingt für die Leute bekannt, die da so verkehren. Und der kam ja 2019 raus. Und das war, glaube ich, 2 Monate nach S Chapter 2. Und das zweite riesige Problem, zumindest bei dem Kino, wo ich drin war, der war noch vom Alter her falsch ausgeschildert. Und zwar, der hat ja offiziell eine FSK 16er Freigabe, aber es war ja lange Zeit die Frage, wird eventuell auch FSK 18 sein? Ich weiß nicht, ob du das damals mitgekriegt hast.
Habe ich nicht.
Da war auf jeden Fall die Diskussion, ist er vielleicht von dem, was gezeigt wird, doch zu heftig? Soll der nicht vielleicht doch eine FSK ab 18 Freigabe bekommen? Er hat die 16er Freigabe bekommen, hat dieses Kino, wo ich drin war, aber nicht gewusst. Das Problem ist jetzt also, nach dem Hype um S2 sind natürlich jetzt auch Leute in Midsommar gegangen, die einfach nur gesehen haben, boah geil, der ist ab 18.
Oiei. Aber erstmal krass, dass den so eine Kette dann auch drin hat.
Ja, das war aber tatsächlich, ich habe hier bei mir im Umkreis 4 oder 5 größere Kinos und das war der einzige, der ihn wirklich gezeigt hat.
Ja, okay.
Für mich war klar, nachdem ich Hereditary so toll fand, ich weiß gar nicht, ob ich mir einen Trailer von Midsommar angeguckt habe, könnte ich dir nicht mal mehr sagen. Aber für mich war klar, ich muss den sehen. Und als der im Kino lief, war klar, ich gehe da rein. Und jetzt sitze ich im Kino und habe da wirklich 7 oder 8 Hayopeister neben mir sitzen, die auch noch ihre Frauen oder vielleicht irgendwann mal Bettgespielinnen beeindrucken wollten, indem die zu allem einen lustigen Kommentar gebracht haben. Also es hat die Anfangsszene, die war noch ruhig und spätestens dann ging es dann los, dass sie angefangen haben zu quatschen. Und ich bin leider einer der Schreiter im Kino. Die haben auch wirklich lange durchgehalten bis zum Finale, als es zu einer sehr interessanten, wenn auch nicht guten Orgie kommt. Die konnten nicht mehr. Also die haben sich kaputt gelacht. Würde mich später eh mal interessieren, wie du diese Szene wahrgenommen hast. Mein Kinoerlebnis war im Arsch.
Das ist scheiße. Also, ich meine, man klingt immer so, ja, so möchte gern arrogant fast schon, aber das ist tatsächlich ein Grund, warum ich eigentlich nur noch ins Programmkino gehe.
Ja. Ich kann es aber verstehen. Also, versteh mich nicht falsch. Irgendwo bei einem Spider-Man No Way Home, da ist es mir fast egal. Wobei mich da die Leute, die da reinrufen, auch nerven. Da ist es mir aber fast egal. Aber ich wusste ja, auf was ich mich einlasse. Ich habe mir jetzt nicht vorgestellt, dass Midsommar ein lautes Gekröse wird, wo mir das egal ist, ob hinter mir welche sprechen, weil ich es vielleicht gar nicht mitbekomme. Sondern mir war ja klar, dass ich einen ruhigeren Film sehe. So. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schlimmes Kinoerlebnis. Und ich bin dann froh gewesen, als die Blu-ray rauskam. Und dann hieß es aber sehr, sehr schnell, Edgy Badge, es kommt ein Director's Cut, aber nur im Mediabook.
Ja, das habe ich mitbekommen. Das war spannend.
Das war überhaupt nicht spannend. Weil ich habe natürlich da auch versucht, als großer Fan davon zu sagen, ich gehe direkt am ersten Tag zum Saturn, kaufe mir das Mediabook. Ich war am ersten Tag beim Saturn, das Mediabook war ausverkauft, weil die nur 2 hatten. Dann dachte ich ja, gut, okay, ich bin nicht unbedingt der Fan, der sich dann direkt alles online bestellt. Also ich gehe dann auch noch gerne irgendwo hin und kaufe mir die dann im Laden und so. Weil ich mir irgendwie einrede, das ist besser, aber wahrscheinlich ist es es nicht, keine Ahnung. Dann habe ich bei Amazon geguckt, ausverkauft. Dann habe ich bei eBay geguckt. Wir reden immer noch von dem ersten Tag. Da war das Mediabook schon bei 95 Euro.
Eieiei. Ja.
Ich habe dann in einer Nebenstadt, die so gute 50 Kilometer weg ist, habe ich dann noch eins beim Saturn online gefunden. Das haben sie mir zurückgelegt und haben dann Freunde von mir abgeholt, die da in der Nähe wohnen. Aber da war ich richtig sauer.
Mann, ey. Kann ich mal direkt zugeben, ich habe ja keine Ahnung von Mediabooks. Sind die dann immer de facto, impliziert ein Mediabook, dass es limitiert ist? Oder?
Ja, ich glaube ja. Also wahrscheinlich gibt es da auch Unterschiede. Wahrscheinlich gibt es auch Mediabooks, die gedruckt werden wie Hulle. Aber in dem Fall war es definitiv ein limitiertes Mediabook. Okay. Und ich bin kein Fan von Mediabooks. Ich mag die überhaupt gar nicht. Ich wollte nur diesen Director's Cut haben. Und dann ist es ja kein Witz gewesen. Eine Woche, nachdem ich das Ding dann hatte, zum Glück zum normalen Preis von, ich glaube, 30 Euro oder sowas, wurde ja dann schon veröffentlicht, weil die Nachfrage so groß war, kommt jetzt die normale M-Ray Blu-Ray auch mit dem Director's Cut. Ja, aber für alle die sich das zulegen wollen, egal ob Mediabook oder die M-Ray, der Director's Cut ist nur auf Englisch. Also du kannst du kannst nicht den Film auf Deutsch gucken und dann sind die neuen Szenen auf Englisch, sondern du kannst ihn dir entweder nur auf Englisch angucken oder nur die Kinofassung, die ist dann nur auf Deutsch.
Ja gut, ergibt irgendwo Sinn, dass sie den nicht nochmal nachsynchronisiert haben.
Bevor wir einsteigen, lese ich jetzt noch einmal schnell vor. Claudia, nochmal deinen Job. Worum geht's denn eigentlich in Midsommar? Obwohl ihre Beziehung kriselt, schließt sich Danny ihrem Freund Christian auf einen Sommertrip in einen kleinen Ort in Schweden an. Gemeinsam mit Christians Clique ist sie zu einem einmaligen Midsommar-Festival eingeladen. Doch der anfänglich idyllische Eindruck der abgelegenen Gemeinschaft trügt. Die freundlichen Dorfbewohner verhalten sich nach und nach merkwürdiger. Sie bereiten sich auf ein besonderes Midsommar-Ritual vor, das nur alle 90 Jahre zelebriert wird. Was als puritanisches Fest der Liebe und Glückseligkeit beginnt, nimmt eine unheimliche Wendung, die das sonnengeflutete Paradies bis in die Eingeweide erschüttert. Ja, das würde ich dann unterschreiben.
Ja, das, da hatte ich auch keine Widerrede.
Das würde ich mal unterschreiben. Ich würde sagen, wir machen das so, dass wir aus dem Gespräch herausfinden, wie dir der Film gefällt, weil auch das weiß ich noch nicht.
Okay.
Auch hier, Warnung an alle Zuhörer, riesiger Fan, der Film wächst bei jeder Sichtung, für mich persönlich. Und deswegen wird es auch von mir relativ wenig bis gar nichts Negatives geben, sondern auch nur ein Lobgesang. Vielleicht unterbrichst du mich, wenn ich zu sehr rumschwärme. Auch hier werden wir nicht jede Szene durchexerzieren, aber ich glaube, über den Anfang müssen wir sprechen, weil für mich sind die ersten 10 Minuten wirklich ganz, ganz großes Kino. Also ich habe schon lange nicht mehr sowas Starkes auf der wirklich in einem Film gesehen und erst recht nicht in einem Horrorfilm. Kannst du das verstehen? Ja. Ist es bei dir anders?
Ich habe zum Beispiel jetzt bei dem Film auch keinen Trailer gesehen vorher, deswegen.
Also auch vollkommen unvorbereitet rein.
Alles, was ich halt wusste, waren diese Bilder, die man halt gesehen hat. Aber die Bilder halt, die später dann in Schweden entstehen, die, die jetzt halt wahrscheinlich jeder im Kopf hat, der zumindest schon mal was von dem Film gehört oder irgendwo was gesehen hat. Deswegen fand ich es erstmal für mich spannend. Da dachte ich so, wir haben dann doch irgendwo hier was mit Studenten, also eine Geschichte mit Studenten, das ist ja schon mal interessant. Und ja, also ich fand's halt krass ab dem Moment, wo halt wir sehen, was passiert. Also hier, ne, wir reden wieder von Tragödien, wo halt für Danny die Welt zusammenbricht, weil ihre Schwester, um die sie sich so sehr Sorgen macht, und ehrlicherweise auch dann ihr, ich nenne ihn jetzt schon mal direkt ihr Arschloch-Freund, ihr halt sagt so, mach dir nicht so viel Sorgen. Ja, am Ende sorgt es dafür, dass, was heißt, sorgt es nicht dafür, aber es ist halt das, was Danny befürchtet hat, ist eingetreten. Ihre Schwester, die hat sehr starke Probleme, hat bipolare Störungen und hat sich selbst und die Eltern umgebracht. Ja, das ist schon krass, also das haut einen schon irgendwie um. Das fand ich heftig. Ich fand's spannend, was mich am Anfang sehr interessiert hat und was ich dann auch, es hat ein bisschen gedauert bei mir, um die Figur des Christian, also um den richtig zu durchblicken, weil ich ganz lange nicht wusste, was der Film mir erzählen möchte. Ich habe ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, dass er wirklich nur dieses Arschloch sein soll.
Wir müssen es kurz den Zuhörern sagen, wir reden über den Director's Cut.
Genau, ich kenne nur
den tatsächlich. Also, Pascal und auch ich jetzt für den Rewatch, wir haben den Director's Cut geguckt und werden dementsprechend auch über den Director's Cut sprechen. Allerdings kann ich schon sagen, wenn jetzt irgendein Zuhörer nur die Kinofassung gesehen hat, der wird auch die erste Szene etwas anders sehen. Weil ich meine, da ist auch eine Verlängerung schon gewesen.
Vermutlich in dieser Bar-Szene, wenn die anderen drei so auf ihn einreden, dass er sich endlich von ihr trennen soll.
Ja, ich meine ja. Aber jetzt, ich sag das mal nicht so laut, aber Nee, in der Bar-Szene tatsächlich nicht. Später in der Wohnung von ihr. Also nach der Party. Aber ich empfand gerade eben diese Einführung der Person, ich liebe seit dem Film übrigens Florence Pugh. Ganz, ganz viel Liebe an diese toll. Frau. Ich mochte das, wie die Figuren eingeführt werden. Und zwar fand ich hier, wir wurden zwar bei Harry Datory irgendwie in diese Familie reingeschmissen, hier ist es etwas erklärender, das Ganze. Man bekommt natürlich schon irgendwie aufs Auge gedrückt durch eine E-Mail oder durch ein Telefonat. Aha, okay. Also Danny hat scheinbar eine Schwester, die eine bipolare Störung hat. Christian ist ein bisschen genervt von dem Verhalten, weiß jetzt auch nicht, wie er sich verhalten soll und. Ich find's aber sehr natürlich. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich habe schon häufiger, und das sollte meine Ex-Freundin jetzt vielleicht nicht hören, ich habe schon häufiger mal in einer Bar gesessen und wir haben solche Gespräche geführt. Das finde ich in dem Fall relativ natürlich. Und deswegen fand ich die Figurenkonstellation selbst, wie sie eingeführt werden, toll. realitätsnah. Aber spätestens, als der Anruf kam und Florence nur ins, oder Danny in dem Fall, nur ins Telefon schreit und du bekommst dann diese Kamerafahrt durch die Wohnung und du siehst, was die Schwester gemacht hat. Wenn ich noch mehr Gänsehaut sage, dann wird es irgendwann reaktionär. Deswegen sage ich einfach mal, es hat mich gefesselt.
Ja, es war krass. Es ist
wow, und ich habe ihr das abgekauft. Wenn er später vor ihrer Wohnung steht, und so hadert, gehe ich jetzt rein und dann siehst du den nächsten Cut und du siehst sie völligst aufgewühlt und nicht ein schlechtes Schauspiel, wie es ja auch mal gut und gerne von dieses, ich bin so traurig, sondern ich habe ihr wirklich abgenommen, dass sie gerade ihre Eltern verloren hat.
Ja.
Großartig. Also, da hat mich der Film direkt schon im Bann gehabt.
Geht mir genauso. Fand ich auch absolut.
Kurze Frage dazu.
Krass.
Glaubst du, also es ist ja, da interessiert mich einfach nur mal deine Auffassung, hattest du in dem Fall schon das Gefühl, dass Christian Arschloch ist?
Ja, das ist halt ein bisschen, das ist etwas, womit ich halt ein bisschen gehadert habe. Ich sag mal, es geht dann ja weiter, dass wir halt so einen kleinen Zeitsprung haben und er sich halt dann um diese Schwedenreise so komisch drumherum wieselt. Und dann
gibt's das passt ziemlich gut.
Ja, dann gibt's ja dieses Gespräch, wo sie sehr, es ist gut unangenehm inszeniert, wie halt sie sehr in der Defensive ist, weil sie ist vergleichsweise reflektiert und hat wohl für sich mitbekommen, dass die Beziehung, also ich nehme an, beide wissen, dass die Beziehung nicht optimal läuft und sie hat das Gefühl, dass die ganze Tragödie, die halt in ihrem Leben passiert ist und alles, was sie halt an Lasten mit sich rumschleppt, sich auf die Beziehung auswirkt und versucht immer deswegen, sich selber einzufangen und sich halt wieder zurückzunehmen. Und Christian ist halt auch da, also aber das reicht, merkt man irgendwie gefühlt Christian nicht, aber er ist dann aber auch ganz eklig und lädt sie dann ja zum Beispiel auf die Schwedenreise nur ein, weil er das Gefühl hat, das ist das, was er machen muss, weil er kann sich nicht jetzt von ihr trennen, nachdem sie ihre Familie verloren hat. Und das ist halt super unangenehm. Ja. Ich hatte aber noch vergleichsweise lange das Gefühl, vielleicht trickst mich der Film hier auch aus und Christian ist einfach nur, also das, was wir von ihm sehen, wie ruhig und emotionslos er das rüberbringt, das ist einfach nur seine Art und er meint das aber eigentlich ernst und er wollte sie wirklich romantisch überraschen. Aber wird dann doch relativ schnell klar, dass das nicht so ist.
Also ich kann dir mal so viel sagen. Ich war in einer ähnlichen Beziehung. Meine Ex-Freundin hatte nie, oh Gott, sie darf es wirklich nicht hören. Sie hatte natürlich bei weitem nicht solche Probleme, wie Danny in dem Film hatte. Sie war aber eine Person, die schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit brauchte. Nicht, dass sie psychische Störungen hatte, aber sehr, ich weiß nicht und hier und ach, ich brauche Unterstützung und ich weiß nicht, ob alles, was ich so mache, richtig ist und. Also hat sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bedarft, wo du natürlich als Person zurückstecken musst. Und wir lernen ja, oder wir wissen ja am Anfang, dass mittlerweile Christian schon zwei oder drei Jahre mit Danny zusammen ist.
Ja, dreieinhalb, sagt er, und vier ist es
ja, oder, genau, so war es, das sagen die in Schweden, glaube ich. Und ich kann dir so viel sagen, es ist schwer, den Schein immer aufrecht zu erhalten. Und vielleicht hat mich das deswegen auch so mitgenommen oder wir werden am Ende dieses Gesprächs, werden wir auch da sein, dass ich sage, Christian ist ein Wichser. keine Frage. Aber bis zu dem Zeitpunkt konnte ich es noch verstehen. Weil auch dieses, ne, so dann, du würdest gerne mit Freunden rausgehen. Ja, aber du weißt, deine Partnerin, die hatte heute einen scheiß Tag. Dann bleibst du dann vielleicht doch zu Hause, aber eigentlich willst du nicht zu Hause bleiben. Und am Ende liegst du dann trotz alledem auf der Couch und denkst dir, boah, ich wollte jetzt gar keinen Disney-Film gucken, ich wäre jetzt lieber mit meinen Freunden weg gewesen. Das ist überhaupt gar keine Entschuldigung, aber ich kann es insoweit ein bisschen nachvollziehen, dass man in manchen Situationen dann schon sehr komisch reagiert.
Also dieses Dilemma absolut kann ich auch nachvollziehen. Fand ich jetzt auch nicht so schlimm, wo ich es dann halt sagt, ab da wird's halt leider wirklich eine schlechte Charaktereigenschaft von Christian, ist halt der Moment, wenn er das Problem lösen möchte, indem er sie wo einlädt, wo erstmal er, und das wissen wir alle zu dem Zeitpunkt schon, er möchte sie da per se nicht haben. Er weiß, dass seine Freunde, die mitkommen, jetzt auch nicht die größten Fans sind. Und sie setzt sie sogar noch indirekt unter Druck, weil er sagt, dass das eine romantische Geste sein sollte. Und dadurch hat sie dann unter Umständen ja auch das Gefühl, okay, ich muss natürlich jetzt hier auch mitkommen, wenn ich diese Beziehung noch retten möchte. Und diese, ja, also ich fand das eigentlich, glaube ich, das Unverantwortungsvolle und das Feige an der Hinsicht, dass er sie halt mitnimmt und anstatt, dass er das irgendwie anders löst.
Ja, ja, also wir haben es natürlich hier mit einer dysfunktionalen Beziehung zu tun, ne? Und ja, das wird dir genau. Ja auch den ganzen Film über klar. Also
ja, ist halt auch keine Kritik am Film, nee, ne? Das nee, ist nee. Ja richtig so. Das soll ja, die ist ja die Idee, dass das dass ein Arschloch ist.
Es ist ja dann so, dass Danny mit den Jungs mit nach Schweden fliegt. Auf dem Weg dahin hast du ja schon so den ein oder anderen Moment, wo du dir denkst, boah, du bist so ein Arschloch. Also ganz ehrlich, wenn ich eine Freundin wie Florence hätte, ne, ganz viel Liebe, die bekommt ganz viel Liebe von mir, das kann ich dir sagen. wie fandest du die generell Florence als Darstellerin, weil sie hat ja natürlich die Aufgabe auch, sie bekommt ja nach dem Tod ihrer Eltern und ihrer Schwester auch diese Panikattacken, die am Anfang häufig auftauchen, aber auch im Verlaufe des Films ja immer wieder mal auftreten. Fandest du das nachvollziehbar?
Also jetzt, ich kann es nicht nachvollziehen auf einer Ebene, dass ich irgendwie sowas auch schon mal gehabt
hätte.
Nur
die Darstellung des Ganzen, weil es kann natürlich schnell diesen Punkt geben, wo es dann auch an Overacting oder sowas grenzt. Ne?
Nee, absolut, fand ich definitiv, also so stelle ich mir, ja nee, so würde ich das erwarten, ja, absolut nachvollziehbar. Auch in dem Moment, wo sie dann die Pilze nehmen und das eskaliert.
Oh ja.
Komplett.
Oh ja. Weil wir sind ja dann in Schweden.
Mhm.
Hattest du, also du hast ja gesagt, du hast vorher keinen Trailer gesehen, aber du wusstest ja so das ein oder andere über den Film. Und wir beginnen ja jetzt langsam diesen Part, wo es noch ein bisschen schneller als bei Hereditary so ein bisschen mehr in das Horror-eske reingeht. So, du merkst ja sehr schnell, ja, irgendwas stimmt mit den Schweden nicht. Irgendwas ist da nicht so ganz korrekt. Aber es spielt eben nur tagsüber. Hast du das Gefühl, das funktioniert? Beziehungsweise hattest du vor der Sichtung gedacht, dass es überhaupt funktionieren kann?
Doch, das habe ich definitiv gedacht. Also, dass du Horrorfilme halt auch jetzt abseits der, sag ich mal, Standard-audiovisuellen Darstellung inszenieren kannst, davon war ich auch vorher schon überzeugt. Mhm. Was ja auch ein Film ist, den man hier eigentlich in dem Atemzug immer mit erwähnen muss, den ich auch erst, lass mich nicht lügen, wir haben gerade ein neues Jahr, also letztes Jahr zum ersten Mal gesehen habe, ist The Wicker Man, der ja auch definitiv Inspirationsquelle war für Midsommar, der auch größtenteils tagsüber spielt. Und dieses Entrückte, dieses Seltsame und diesen Horror mit dieser besonderen Ästhetik, den bekommst du halt auch nur so hin. Das funktioniert dann halt noch mal besonders gut. Aber man muss sich auch ein bisschen drauf einlassen können. Und man muss sich auch ein bisschen, also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass dann die Menschen, mit denen du dort im Kino warst, dass die diesen Horror nicht unter Umständen nicht richtig angenommen haben.
Nein, gar nicht.
Der zahlt nicht so sehr auf deine Instinkte ein. Ne? So, wenn es dunkel ist und wenn du nichts siehst, dann ist es natürlich, dass du Angst hast. Hier siehst du alles permanent. Hier musst du dann darauf achten, was passiert und genau darauf achten, wie die Menschen da miteinander umgehen und was sie machen, um dann zu verstehen, oder was heißt, um den Grusel an dich ranzulassen. Mhm. Das heißt, du musst da, finde ich, ein bisschen in Vorleistung gehen. Aber naja, das war ich durchaus bereit und deswegen hat das für mich einwandfrei funktioniert.
Mhm. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass sich der Film durchweg selber spoilert? Weil ähnlich wie bei Hereditary hast du hier auch viel zu sehen, aber auf eine andere Art und Weise. Hast du das mitbekommen eigentlich?
Du meinst so zum Beispiel diesen Comic in Anführungszeichen, der auf dieses Textil dort gedruckt ist, wo wir
unter
halt
anderem,
die komplette.
Ja.
Ja, das auf jeden Fall. Und jetzt überlege ich, muss ich halt ein bisschen gerade drüber nachdenken.
Ich spoiler dich jetzt einfach.
Ja.
Die erste Einblendung des Films. Noch bevor die Story losgeht, dann hast du eine Zeichnung.
Ja, oh Gott, was war da nochmal zu sehen?
Der ganze Film. du siehst eine Tragödie, du siehst eine Liebesgeschichte, die wohl, also es sind so vier Bilder, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Du siehst eben zwei Liebende, die sich nicht ganz so, wohl nicht wohl ganz so nett zueinander sind. Du siehst dann eben eine Gemeinschaft, die wen Neues mit aufnimmt, und dann siehst du eben deine Frau im Blumenkleid. Also ich finde das irgendwie ganz, ganz nett, wie er es auch da mal wieder geschafft hat, vieles von dem Film vorwegzunehmen.
Ja, auf jeden Fall. Das, daran erinnere ich mich jetzt tatsächlich gar nicht mehr so bewusst. Nee. Ich erinnere mich absolut an diese, an wenn sie halt über dieses Gelände laufen und dann halt dort diesen Comic sehen, wo, also Comic ist halt irgendwie auch, aber diese, ja, diese Bilder sehen, wo halt nach und nach eine Frau hat diesen Liebestrank mit ihren Schamhaaren zubereitet.
Und mit Urin war es, glaube ich, oder war es Monatsblutung in dem Getränk.
Irgendwie, genau. Ja, ich sag später, wenn es dann in real passiert, ein bisschen.
Ja, das finde ich eh sehr geil. Also auf der Wiese, als sie die Drogen genommen haben, da sind sie ja noch vor dem Fest. Aber spätestens, wenn die dann in, jetzt muss ich einmal kurz spoilern, wie heißt denn der Ort nochmal? Hast du es gerade im Kopf?
Oh Gott, Helsingland?
Nee.
Oder welchen Ort meinst du?
Wir nennen ihn nur der Ort.
Okay.
Ab dem Moment, wenn sie ja da vor Ort sind, hattest du mehr, also das würde mich wirklich interessieren, hast du mehr auf das passiert, was im Vordergrund passiert? Oder hast du eher darauf geachtet, was hinten alles so passiert?
Ich glaube mehr das, was mir unmittelbar gezeigt wird. Also ich habe schon versucht, hier und da mir so ein bisschen drauf zu achten, aber ich würde mal sagen, meine Antennen waren vermutlich nicht auf 100%. Das heißt, ich habe mit Sicherheit ist mir vieles nicht aufgefallen, was man noch hätte sehen können. Wenn dir da was, also überrasch mich, also spoil mich gerne, was es da noch alles entdecken gibt.
Ich glaube tatsächlich, da ist es mehr, da ist es nicht so offensichtlich wie bei Hereditary, sondern da ist es mehr, also wenn die wie die da im Hintergrund tanzen und was sie da alles machen, das ist schon sehr komisch. Also ich fand das schon bei der ersten Sichtung, als dir war klar, obwohl es so idyllisch ist, gut, jetzt weißt du natürlich auch, wenn du den Film siehst, dass es sich sehr wahrscheinlich um einen Horrorfilm handelt, aber trotz alledem hatte ich auch dort auf eine ganz andere Art und Weise ein sehr, sehr beklemmendes Gefühl, als ich es bei Hereditary hatte. Aber ich sage damit nicht schlechter, aber anders.
Aber diese Beklemmung kann ich absolut nachempfinden, weil du hast jetzt ja einfach, also man kann ja relativ schnell auf den Trichter kommen, dass unsere Hauptfiguren, die Gruppe, die halt jetzt hier ist, um bei Pelle, ihren Kumpel in Anführungszeichen, halt sich da das Midsommerfest seiner Familie anzugucken, dass die in Gefahr ist, damit kann man ja rechnen. Also das ist jetzt ja nichts, was einen irgendwie überrascht. Und das Witzige ist ja, dass du halt aber diesen Kontrast hast, weil die halt alle erstmal so kackefreundlich wirken und alles so nett ist und alle in weißen Klamotten sind. Aber gleichzeitig kennt ja auch jeder Mensch Sekten und weiß, wie das funktioniert. Ja. Und dass da auch natürlich das, was man sieht, nicht unbedingt das sein muss, was dann tatsächlich passiert. Und deshalb ist auch, wenn, und das kann man mit Sicherheit auch kritisieren, oder ich nehme an, viele Menschen kritisieren das, ich habe damit nur stellenweise ein Problem, wenn man halt oftmals, sag ich mal, jetzt einfach nur so fast schon Slice of Life, Life-mäßig, halt so das Leben dieser Kommune sieht, dass das unspektakulär ist, weil man gar nicht weiß, was da passiert. Mhm. Aber ich finde schon, dass man, wenn man, dass man eigentlich so eine Art, schon so eine Art Slasher da drin hat, auch wenn es jetzt nicht einen Gegner gibt, aber es ist ja schon so, ne, du hast diese Gruppe von jungen Erwachsenen, die jetzt hier in diesem fremden Gefilde ist.
Die eigentlich gegen das Böse kämpft. Das Böse kämpft ist nicht, die schweben
in Gefahr. Ums Überleben, sagen wir mal so. Aber auch ohne es zu wissen halt. Also sie schweben in Gefahr und das wissen wir. Die glauben es tatsächlich nicht, was ich interessant finde. Also ich finde, das ist tatsächlich so ein Ding. Ich finde, die sind vergleichsweise sorgenfrei unterwegs.
Okay.
Weil sie sich das offensichtlich nicht wirklich vorstellen können, dass da was Schlimmes passiert.
Aber wenn du dich in die Situation reinversetzt, könntest du es?
So sorgenfrei sein? Oder dir vorstellen, dass was Schlimmes passiert?
Hättest du eher das Gefühl, wenn du jetzt an der Stelle von diesen fünf Freunden wärst, dass da irgendwas faul wäre?
Voll. Ich hätte, glaube ich, krasse Sekten-Vibes.
Okay. Weil ich hatte die ganze Zeit das. Ja, erzähl erst.
Ja, einfach nur, weil, ne, so, die sehen halt so aus, wie sie aussehen. Aber das Ding ist, ich habe halt dann auch schon so einen Film wie The Wicker Man gesehen und denke mir dann so, halt, ich weiß genau, was ihr macht. Ihr wollt jemanden opfern.
Weil ich habe kommen wir vielleicht zu, ja, zu einer relativ bekannten Szene und vielleicht auch eine Szene, die, die am ehesten im Kopf bleibt. Wir haben ja den, das erste Ritual. Wir haben ja vorher nur, dass sie zusammen essen, dass die irgendwelche Tänze aufführen. Aber wir kommen jetzt wirklich zu einem Ritual, wo das erste Mal wirklich Gefahr herrscht. Ich versuche es jetzt mal auszusprechen. Das nennt sich das, es ist übrigens Harga gewesen. Oder Hörger. Atestupa. Und zwar begehen da zwei ältere Gemeindemitglieder Selbstmord, indem sie von einer Klippe springen. Was bei der einen sehr gut funktioniert. Bei ihm eher mittel bis geht so. Mhm. Und also das ist ja auch die krasseste Gewaltspitze, wenn du mich fragst. Und da ist es ja so, dass da das erste Mal sowohl die Freunde als eben auch zwei in Anführungsstrichen Fremde, die eben auch durch ein anderes Gemeindemitglied in dieses Dorf gebracht worden sind, wo das erste Mal gesagt wird, ey, hört mal, da stimmt was nicht. Irgendwie ist das gerade eben nicht normal, dass hier zwei Leute Selbstmord begangen haben. Ich muss für mich aber zugeben, dass ich das aufgrund der Erklärung von denen durchaus nachvollziehen konnte.
Da bin ich bei dir. Also ich fand das auch, also ich kann auch, selbst wenn es mir erklärt wird, glaube ich, dass ich auch eine krasse Reaktion hätte, wenn es mir dann, wenn ich daneben stehen würde.
Ja, das gut, das steht außer Frage. Also
Genau. Aber klar, das Konzept mit diesen, die haben ja, das ist ja vergleichsweise interessant, ne, dass sie halt für sich gesagt haben, das Leben ist in vier Jahreszeiten unterteilt und mit 72 ist es halt vorbei. Das ist ja eigentlich, es ist, also, ne? Da so richtig koscher ist es halt nicht, deswegen ist es auch ein ganz spannender Aspekt des Films, ne, dass man eigentlich die ganze Zeit auch annehmen müsste, dass ja diese Gruppe offensichtliche Dinge macht, die sie lieber nicht in der Öffentlichkeit zu wissen möchte. Ist ja auch ein Aspekt des Films. Aber nee, grundsätzlich, wenn es einem so erklärt wird, ja, ich fand an der Stelle so, da habe ich so ein bisschen gedacht, also hätte sich jetzt, also wenn man dann später am Ende des Films ist und versteht, warum die da sind oder warum Pelle die eingeladen hat, da hätte er sich an der Stelle das ein bisschen leichter machen können, wenn er sie ein bisschen drauf vorbereitet hätte.
Nee. Also ich erkläre erklär mir das wie folgt. Ich kann aber auch Unrecht haben. Danny war nicht mit eingeplant. Und die anderen, also Christian, Josh und wie hieß der? Mark? Waren das nicht haben die nicht Anthropologie?
Anthropologen.
Und
ach, du meinst, die hätten das eh, also
gerade eben für Josh war das ja, er wusste das ja, so er hört das, ach hier ist Atestupa, also er wusste ja schon im Vorfeld, also einen Tag vorher, dass wir hier gleich in irgendeiner Weise einen Selbstmord sehen, einen rituellen Selbstmord, und er war zwar natürlich schockiert, aber gleichermaßen auch irgendwie angetan von der Sache, dieses eben mal mitzuerleben, und ich habe es mir persönlich so erklärt, dass zumindest die Jungs in ihrem Studium das auch eben mehr als Erfahrung sehen wollen. Also das hatten wir vorhin nicht erwähnt, die fahren ja nicht einfach so mit dem Pele dahin.
Das stimmt.
Der eine oder zumindest einer geht ja auch wirklich mit, weil das ja auch genau das ist, was die studieren. Alte Symbole, alte Runen und eben...
Genau, und der will quasi auch seine Doktorarbeit
schreiben. Genau, und Christian entschließt sich ja dann auch die Doktorarbeit dann darüber zu schreiben, indem er im Endeffekt alles das aufnimmt, was sein Kumpel schon irgendwie erforscht hat, und will das einfach abschreiben.
Genau.
Ich möchte aber noch nicht weg von der Szene mit dem Selbstmord, weil ich finde, da ist wieder ähnlich wie bei Hereditary, hast du einen ganz kurzen Punkt, ich habe es jetzt übrigens schon das fünfte Mal anders gesagt, ist mir gerade aufgefallen. da ist mir aufgefallen, dass Ari Aster immer ganz, ganz krasse Gewaltszenen in einen Kontext reinbringt, wo ich sie nicht erwarte. Weil das, was ich da gesehen habe, habe ich definitiv nicht erwartet. Wie war das bei dir? Warst du überrascht um diesen ganz, ganz kurzen Gewaltausbruch?
Ja, ich habe tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr unbedingt damit gerechnet, dass wir hier noch einfach so nackte Brutalität in dem Ausmaße zu Gesicht bekommen. Mhm. Damit, also es hat mich auch nicht krass überrascht, aber ich habe auch nicht unbedingt damit gerechnet. Also irgendwo in der Mitte.
Kurze Erklärung. die beiden älteren Leute, die eben das Alter von 72 erreicht haben, springen von einer Klippe, 15, 20 Meter, keine Ahnung. Die Frau, die springt, knallt auf einen großen Felsblock und zertrümmert sich den Schädel sehr, sehr blutig. Und er platzt auseinander. Ja, Spoiler, die Frau ist direkt tot. der ältere Herr springt auch von diesem Felsen, landet aber auf den Beinen, was dazu führt, dass das eine Bein abgerissen ist, das andere Bein sehr, sehr komisch verdreht. Und bei so einer Höhe, auch wenn du auf die Füße fällst, hast du einfach innere Verletzung und Blutung. Wo dann die ganze Hager-Gemeinschaft die Schmerzensschreie imitiert und dann ein großer Holz, also sehr, sehr großer Holzhammer genommen wird. Ja, und drei der Gemeindemitglieder zerschlagen ihm dann innerhalb dieser ritischen Opferung den Schädel, was auch sehr explizit dargestellt ist. Ich hätte verstanden, wenn sie den Film ab 18 gemacht hätten wegen der Szene. No!
Ja, es gibt später sogar noch eine Szene, da weiß ich jetzt aber auch wieder nicht, ob das noch ein Director's Cut drin ist, aber ja, ich hätte es auch verstanden.
Also du meinst wahrscheinlich den Blutadler zum Schluss?
Ja, genau. Ja, andererseits gibt es auch mittlerweile schon, ich meine, Evil Dead ist auch ab 16 mittlerweile, deswegen.
Ja. Also ich hätte es zumindest verstanden. Ja, auf jeden Fall haben wir ja dann die, oder hattest du noch irgendwas zu der Szene?
Nee, genau, also.
Wir haben nämlich jetzt einen großen.
Ich glaube, das Einzige, ich habe noch kurz überlegt, wir haben noch die anderen beiden aus London, die haben ja auch nicht gut darauf reagiert. Nee. Aber, ja, ich glaube auch, die hatten das, also, was ich ganz spannend finde, ist, dass ich immer das Gefühl hatte, dass dieser Plan, über den wir jetzt ja gleich noch reden werden, oder was auch immer halt diese Kommune mit den Menschen macht, die jetzt dort sind, die sind sehr selbstbewusst bei der Sache. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendwie Angst haben, dass da was schief gehen könnte. So. Und das finde ich so interessant, weil das die auch irgendwie nochmal so gruseliger macht. Aber das wollte ich jetzt nur schon mal an der Stelle erwähnen, weil das passt, finde ich, zu dieser Szene ganz gut dazu. Also die haben gar keine Angst, denen zu zeigen, was sie so für unter Umständen, nicht negativ gemeint, aber halt verrückte Sachen machen, obwohl sie ja wissen, dass das seltsam wirkt auf Außenstehende.
Ja, aber ich hatte so das Gefühl, es läuft ja alles darauf hinaus. Also egal, wie die reagiert hätten, hätte es ja am Ende des Tages keinen Unterschied gemacht, wie es endet. Außer der einzige Schwachpunkt war Danny. So, wenn jetzt hießen die Connie und Simon?
Ja.
Die, das sind eben noch zwei, die der Bruder von Pelé mit in diese Kommune gebracht hat, um mit dem Midsommar zu feiern. Und die sind so schockiert davon, dass die umgehend die Kommune verlassen wollen.
Genau.
Und just in dem Moment, dass wir sehen dann ja noch Conny, der dann erzählt wird, Simon ist schon mal zum Bahnhof gefahren, weil der einzige Zug, der fährt in einer Dreiviertelstunde und unser Hänger hat nur Platz für einen und der kommt gleich wieder und hier und da. Der ist ja da schon tot.
Genau.
So, also Ich finde, egal wie sie reagiert hätten, also egal ob sie jetzt gesagt hätten, boah krass, das war jetzt echt cool, dass ich dieses Ritual gesehen habe, oder eben der Umkehrschluss, ja wir wollen jetzt sofort weg, hätte ja einzig und allein zum gleichen Punkt geführt, dass sie nämlich umgebracht worden wären.
Ja, aber ich meine jetzt damit, also mit dieses Selbstgewisse, das halt diese Kommune an den Tag legt, ist halt dieses, du hast schon recht, aber das kann ja auch schief
gehen. Ja, natürlich.
Das meine ich damit. Also Simon hätte ja entkommen können. So, die hätten ja einfach quasi, die sehen das und sagen so, ja, okay, I'm out und ich laufe jetzt so lange in diese eine Richtung, bis ich an die Straße komme und dann rufe ich die Polizei und dann sind wir in 6 Stunden hier mit der schwedischen Polizei und dann ist alles kacke. Also weißt du, was ich meine?
Ja,
also die wirken so, die wirken jetzt nicht unbedingt naiv, aber die wirken vergleichsweise so, naja, wir haben das hier schon unter Kontrolle, obwohl man nicht das, also nicht unmittelbar gezeigt bekommt, dass sie in jedem Fall die Kontrolle haben.
Ich finde die Idee ganz interessant, aber ich weiß nicht, ob ich damit recht habe oder so, aber ich finde die Idee ganz interessant, dass die, wenn die Leute einladen, schon in etwa wissen, was für Menschen die sich einladen. Und zwar, dass vieles von dem schon geplant worden ist. Um das mal zu erklären, wir springen jetzt mal ein bisschen. Es kommt eben raus, dass alle umgebracht werden, bis auf Danny und Christian. Aber sie werden ja später bei dem Ritual, worauf wir auch noch ein bisschen genauer eingehen werden, werden sie ja drapiert in irgendeiner Art und Weise. So, Mark ist der Schelm, würde ich jetzt mal behaupten. Und die Frage, die sich mir stellte, war das vielleicht so geplant? Also hatte Pele vielleicht schon im Vorfeld die Ahnung, okay, wenn ich mit den Jungs losfahre, wird Danny auch mitkommen. Weil Josh so interessiert daran ist, wird er auf jeden Fall versuchen, unerlaubterweise in das Buch reinzugucken. weil die wussten alle sehr, sehr genau Bescheid. Als Josh zum Beispiel in diesen spirituellen Raum reingeht, wo das Buch von denen liegt, ist ja schon einer bereit, der nackt da steht, mit der Gesichtshaut von Mark auf, und weiß ja, dass er da ist. Er konnte es ja wirklich offenkundig nicht wissen, dass genau das passiert.
Ja, und das stimmt.
Wie konnten alle, als Mark gegen den Baum pinkelt, wo die Asche der Ahnen verstreut worden ist, wieso dreht nur ein einziger durch? Also, ich hätte mir jetzt vorstellen können, bei so einer Gemeinde, die sehr in sich gefahren ist, und das kriegen mehr Leute mit, und selbst wenn es von den 100 nur 10 sind, die wirklich deswegen ausflippen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich finde das auch gerade ganz interessant, die Idee, dass das halt tatsächlich, dass das alles noch ein bisschen abgekaterter ist, als man denkt, ne?
Klar ist ja auch, es kommt ja dann zum Tanz mit der Maikönigin, um die Maikönigin, was Danny ja dann auch gewinnt.
Da hatte ich schon übrigens, also da habe ich mir schon gedacht, dass sie das vielleicht drapiert haben, also ja, dass das kein Zufall ist.
Dass sie gewinnt, ist nochmal die eine Sache, aber sie agiert ja nur so, wie sie agiert, weil sie sich in ihrer Beziehung und in ihrem Leben so unwohl fühlt. Es ist ja so, dass durch das Fehlen der Eltern, der Familie und durch den Nichtrückhalt des Freundes hat sie ja niemanden. Und jetzt kommt sie nach Horga und sie wird von den Frauen aufgenommen. Möchtest du nicht helfen? Ach, du siehst aber hübsch aus. Ach, toll, was du da anhast. Und plötzlich ist sie in einer Gemeinschaft drin, die sie ja vorher gar nicht kannte. Also sie hat ja dieses Gefühl von Zugehörigkeit. Ja. Wahrscheinlich schon lange nicht so gespürt wie in diesem Moment. Und das ist doch der Moment, wo ich dachte, wenn du einen anderen Charakter da gehabt hättest. Also mir wird jetzt keine Freundin aus meinem Bekanntenkreis einfallen, die, ich sag mal, so leicht sich von dieser Sekte irgendwie beeinflussen lassen würde.
Das ist natürlich auf jeden Fall ein sehr guter Gedanke, weil es ist ja jetzt auch nun wirklich in unserer nicht fiktiven Welt so, dass natürlich halt Ausschau gehalten wird von Sekten nach Menschen, die halt ja, also ich glaube, wo wir jetzt auch wieder bei Hereditary sind, aber ich glaube zum Beispiel auch gerade so Selbsthilfegruppen oder halt, ja, einfach Punkte, wo es halt oft Menschen gibt, die unter Umständen, ja, so etwas haben, was Danny auch hat, also oder nicht haben halt, was Danny auch nicht hat und da dann quasi versuchen, eine Lücke zu füllen. Das ist ja eigentlich auch ist ja tatsächlich ein populäres Mittel, um Menschen in solche Gruppen reinzuziehen. Also da kannst du natürlich komplett recht haben.
Aber ich weiß es auch nicht. Also dagegen sprechen würde, dass die scheinbar schon die Reise nach Schweden beschlossen haben, bevor Dannys Eltern sterben.
Ja, genau. Also und ja, man weiß halt, also was ich dazu auch sagen muss, ne, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber es wirkt halt auch nicht so, als ob jetzt diese Sekte, als ob die immer sich quasi heimlich nachts um 3 irgendwie alle im Konferenzraum treffen und dann da Unterlagen und Akten haben mit Menschen und dass die da sich so Pläne schmieden und so Charakterentwürfe machen.
Das nicht. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass du ich war tatsächlich fast so weit, das jetzt mal wirklich für mich selber zu recherchieren, weil ich mir ich muss dazu sagen, ich kann mir bei Ari Aster nicht vorstellen, dass der gravierende Filmfehler macht. Dafür ist er, glaube ich, zu durchdacht und er geht zu viele Dinge an. Was mir aber aufgefallen ist, bei manchen Essen, die die haben, sind zum Beispiel immer weniger Menschen da. Ich habe das Gefühl, dass nie komplett Hager zusammen ist.
Ach so.
Die ganzen Frauen, wo kommen die ganzen jungen Frauen denn her, die diesen Tanz um die Maikönigin mitmachen?
Naja, die kommen erst später dazu, das stimmt.
Oder, und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass die nicht, also ich glaube nicht, dass die Akten wälzen und sagen, ja, bring den mit. Ich glaube, dass die da eben den Leuten, die, also der Pele wird ja gesagt, er soll auf Pilgerreise gehen, dass denen da gesagt wird, hier, pass auf, such doch mal Menschen, wo du glaubst, dass die sich da irgendwie drauf einlassen können, beziehungsweise wenn das nicht passiert, dann sterben sie einfach. Ja. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die Gemeinschaft nie komplett zusammen ist und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass die schon irgendwo vielleicht Dinge planen, Dinge vorbereiten.
Also Pele war ja auch es gibt ja noch, ich weiß auch wieder leider hier nicht, ob der nur im Director's Cut ist, aber es gibt noch diesen kleinen Dialog, bevor es auf die Reise geht, wenn er sich mit Danny unterhält und ja auch schon mal sagt, dass er weiß, dass sie ihre Eltern verloren hat und er sich sehr freut und auch es wird sehr ausdrücklich betont, wie sehr er sich darüber freut, dass sie mitkommt.
Genau.
You know, I'm very, very glad you're coming. I think it's very good you're coming.
Thank you.
Also, I never had the chance to tell you, but I was I was so very sorry to hear about your loss.
Oh.
What happened? I mean, I can't even imagine. I mean, I lost my parents too, so I kind of have some idea.
I'm sorry.
No. No, I'm sorry.
No, you're fine. I'm gonna just go to the bathroom. Thank you.
Also es ist schon klar, dass in dem Moment weiß zumindest er schon, was mit ihr wahrscheinlich dort versucht wird anzustellen. Ja.
Also das ist meine Theorie dazu. Deswegen habe ich viele, vielleicht lasse ich aufgrund dessen auch so das eine oder andere mehr durchgehen, wo ich sagen würde, ja okay, das muss man oder das sollte man eventuell ein bisschen differenzierter betrachten. Also sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich eine Frau kennenlernen wollte, hat die mich noch nicht, wenn wir noch kein Wort miteinander gewechselt haben, hat die noch nie gesagt, komm mit, ich zeig dir was. Ich weiß nicht, ob ich nicht gut genug aussehe, aber das, was Marc dort widerfährt, passiert nicht. Das passiert in keinem normalen Konstrukt, sag ich mal.
Ja, klar.
Und deswegen habe ich immer, oder vielleicht versuche ich mir das damit auch nur schön zu reden, aber ich glaube, dass viele Eigenschaften zumindest insofern bekannt waren, dass sie sagten, ja, den Marc, den kriegst du damit, oder den kannst du damit von der Gruppe absondern, wenn du dem eine hübsche Frau da hinstellst, weil der ist eigentlich nur auf Sex aus. Und wenn du irgendwie ein großes Geheimnis um unsere Rituale und unser Buch machst und sowas, dann wird Josh eventuell mal alleine sein.
Ja. Ja, das stimmt. Es ist spannend, also da kann man wirklich sehr lange.
Das stimmt. Und wahrscheinlich werden wir da auch kein
interpretieren.
Wir werden da wahrscheinlich auch kein ob wir recht haben oder nicht, wissen wir auch nicht.
Nee, ist aber auch, finde ich, für den Genuss des Films nicht so relevant.
Nee.
Also wichtiger ist, dass man darüber rätseln kann.
Ich will noch einmal mit dir über die wir sind ja jetzt schon sehr sehr viel hin und her gesprungen. Wir wissen jetzt schon, dass ein paar umgebracht worden sind, auf meistens sehr blutige, aber nie wirklich auf eine Art und Weise, dass du als Slasher-Freund oder sowas das jetzt auch wirklich siehst. Ne? Das passiert ja doch meistens im Off. Du siehst zwar, du siehst im Endeffekt nur das Resultat, wie zum Beispiel den Blutadler oder das abgezogene Gesicht. Es gibt ja nicht nur die Gewalt in dem Film, sondern es gibt ja dann später auch eine sehr, 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 sehr komische Sexszene, wo sich meine Mitkinobesucher köstlich drüber amüsiert haben. Denn Christian bekommt das Angebot, ein Mädel, was mit ihm quasi so eine Art, ja, eben so ein, ja, wie heißt das, so ein Liebesritual. Und er soll sie auf jeden Fall schwängern. Und das passiert, glaube ich, auf die unangenehmste Art und Weise, wie es passieren kann. Denn in diesem Raum liegt ja nicht nur sie, sondern auch eine Gruppe von 10 älteren, nackten Frauen, die ein Chorgesang dazu beisteuern, wenn er eben mit ihr schläft. Und manchmal auch den Hintern berühren, damit es dann schneller geht, damit er schneller. Ich habe mich im Kino so aufgeregt, weil ich diese Szene so absurd und so komisch und so deplatziert fand, dass es für mich wirklich wirkte, also da war für mich nichts Lustiges. Ich fand sie alles in allem wirklich grauenhaft. Nicht grauenhaft im eigentlichen Sinne, sondern eben so, ich wollte es vielleicht auch gar nicht sehen. Ich habe aber schon mit mehreren gesprochen, die sagten, nö, also ich fand das irgendwie vielleicht ungemeint witzig. Wie sah es da bei dir aus?
Also ich finde schon, dass der Film ja generell tatsächlich witziger ist, als man denkt. Also der hat ja ein paar gute traditionelle Gags drin und manchmal halt auch einfach in diese Obskurität, die diese Kommune halt in ihrem Verhalten aufweist, dass man halt einfach, was halt sehr ungewohnt für einen ist, ist es dann halt auch nochmal, ja, auch so auf obskure Weise witzig. Und da gehört für mich diese Szene eindeutig zu. Ich fand das, also jetzt auch nicht auf die Art und Weise vielleicht die Menschen, die mit dir im Kino saßen, halt, also das war kein Schenkelklopfer und ich habe mich jetzt hier nicht schlapp gelacht. Ich fand's einfach, es ist einfach weird, aber das soll es dann halt auch sein. So. Und ich denke mal, da war ich der Meinung, das ist alles, was mir der Film, glaube ich, also was mir der Film damit zeigen wollte, ist wahrscheinlich, wie offen die in dem Moment halt mit ihren sexuellen Praktiken untereinander auch umgehen, wie wenig Scham dort ist, wie anders das halt natürlich einfach zu allen ist, wie es halt in unserer Kultur gelebt wird. Dass da dann auch ja noch, es gibt ja noch, ich habe den Namen vergessen, das Kind, das sie haben ja anscheinend immer sie gebären immer mal wieder auch Inzest-Kinder mit der Absicht, dass das halt so ist, dass die dann halt auch ja, offensichtlich zurückgeblieben sind, weil die dann nämlich, wie nennt er es, nicht benebelt sind. Das heißt, sie können klarer die Energien der Erde wahrnehmen und dann irgendwelche ja, Fingerfarbenbilder in Bücher malen, was dann ganz wichtig ist für diese Kommune. Und dieses Kind zum Beispiel sitzt dann auch dort und guckt sich diesen Sexualakt an. Also das ist, ja, es ist ein bisschen seltsam. Es kann einen irgendwo dadurch erheitern, weil es halt so ungewohnt ist für ja, Menschen wie wir es halt sind in unserer Kultur. Aber ich glaube, dass viel mehr sollte auch nicht drinstecken.
Ja, mich würde ja generell mal interessieren, inwieweit diese oder viele dieser Rituale, auch mit dem Inzestkind und sowas, inwieweit dass es das tatsächlich mal so gab in den ganzen, oder wie viel davon erfunden ist, beziehungsweise wie viel wahr ist. Also das würde mich tatsächlich mal interessieren. Weil das fand ich auch sehr, sehr obskur, das Ganze.
Ja, obskur ist es definitiv. Aber das, genau, ja. Es hat dieses Entrückte, was man halt dann, was auch den Effekt halt natürlich auf einen hat und was der Film dann halt auch braucht.
Ja. Wir kommen ja jetzt noch in den letzten Minuten des Films dahin, dass Danny sich ja jetzt entscheiden muss. Wir sind nicht darauf eingegangen, dass innerhalb dieser Gemeinschaft die Beziehung zu Danny und Christian immer schlimmer wird. Er vergisst den Geburtstag von ihr. Als sie gehen will und sagt, ich will hier weg, ich habe Angst, sagt er, ja, dann hau ab, ich bleib hier, und gibt ihr die Schuld, warum er sich immer schlecht fühlt. Also da gibt's ganz viele Szenen, das vielleicht einfach mal für die es interessiert. Vieles von der Beziehung von Christian und Danny ist nicht in der Kinofassung. Ich habe es damals gerne so beschrieben, dass die Unrated oder die Director's Cut-Fassung eigentlich aus dem Film eher ein Drama macht, weil eben noch mehr Story-Elemente hinzugefügt werden. Du bist in der Kinofassung natürlich mehr auf die eigentlichen Horror-Effekte oder auf das, was du siehst, bedacht gewesen. Ja. Das sind eben so die größten Unterschiede. Auf jeden Fall ist es so, Danny erwischt Christian dabei, wie das Mädchen in Jungfahrt. Er rennt weg, stellt fest, irgendwas stimmt hier nicht, rennt nackt aus dem Schuppen raus, entdeckt dann eben noch den Kollegen, den Simon, der mittlerweile als Blutadler aufgehängt ist, wo der Rücken aufgeschnitten wird und die Lungenflügel werden nach außen gehangen. Er lebt noch. er wird dann gelähmt mit irgendeiner Art Stoff, mit irgendeinem Pulver. Und jetzt kommt es nämlich dazu, dass Danny, weil sie die Maikönigin ist, es wird der Plan offenbart. Es ist so, dass die Gemeinschaft, um ihren Göttern zu huldigen oder sonst etwas, mehrere Opfer bringen muss. Zwei sollten freiwillig sterben. Das waren die den Genozid, die den Selbstmord begangen haben. Zwei wurden freiwillig gewählt. Vier wurden umgebracht, was dann eben Simon, Mark, Josh und, wie heißt sie noch, Connie?
Connie, genau.
Und die Maikönigin muss bestimmen. Und die Maikönigin kann entweder einen Freiwilligen bestimmen, der sich dann auch schnell gefunden hat, er wurde ausgelost, genau.
Genau. Das war auch, also, das war auch wieder so eine der witzigeren Momente, dass sie halt echt so eine Lotto-Kugelmaschine da haben.
Oder es wird eben der gelähmte Christian. Wir können uns denken, wo es hinführt. Christian wird ausgewählt. Er wird in einen ausgeweideten Bären eingenäht, wird in den Tempel gebracht, wo mittlerweile auch die ganzen anderen Opfer drin sind. Die zwei Freiwilligen leben noch. Der Tempel wird in Brand gesteckt und wir sehen als letztes verstörendes Bild Danny, die erst schlurzt, erst mit ihren Gefühlen komplett übermannt ist, zusammenbricht, aber als dann die Gemeinde hinter ihr steht, sie quasi in den Arm nimmt, also sie begrüßt, dass sie da ist, fängt sie an zu lächeln und der Film endet mit einem lächelnden Bild von Danny. Ich finde das so gut. mir gefällt einfach die Idee, was ich vorhin auch schon sagte, dass Danny sich das erste Mal zugehörig fühlt. Dass sie das erste Mal irgendwo ist, wo sie sich geborgen fühlt. Und man kann natürlich jetzt davon ausgehen, wenn der Film weitergehen würde, sie wird in der Gemeinschaft bleiben und dieses Ritual dann eben danach.
Ja.
Mir hat das als Abschluss, ich behaupte nicht für mich, dass es ein großer Twist ist, weil irgendwie war es mir klar, was passiert. Es war nur die Frage, wie es passiert. Aber mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Wie steht es da bei dir?
Auch, absolut. Also die Idee, dass, naja, oder dieses Sinnbild, das da halt entsteht, dass Christian ja auch einfach das symbolisiert, was halt Danny fehlt. Also er ist irgendwie da, aber diese Leere, die sie halt hat und dieses Fehlen von Familie und Freundschaft, dass sie ja halt natürlich auch einfach durch ihre Familiensituation und die Tragödie auf der einen Seite hat, aber auch dadurch, dass ihr Freund sich halt einfach nicht wirklich für sie interessiert und einfach ihr nicht das geben kann, was sie braucht, dass sie sich davon halt in dem letzten Moment dann halt quasi selber lossagt. Mhm. Natürlich irgendwie jetzt auf eine schreckliche Weise, weil jetzt, ne, ich habe gesagt, er ist ein Arschloch, aber deswegen müssen wir ihn per se nicht anzünden, aber.
Und in einen Bären einnähen.
Genau. Aber die Metapher ist trotzdem schön.
Weil ich da auch diesen Spruch so geil fand, der so zwischendurch irgendwann so, und den Bären da, den übersehen wir jetzt einfach.
Ja, genau. Ja, das war auch gut. Wusste man halt, dass der Bär später nochmal was machen wird. Das war schon super. Das hat gut funktioniert, auf jeden Fall.
Ja, im Übrigen, vielleicht für dich, solltest du den Film noch ein zweites Mal gucken, auch in dem Tempel, wo er mit der Dorfältesten, glaube ich, spricht, wo es dann darum geht, wenn du möchtest, darfst du die eine entjungfern. Da sind auch ganz viele kleine Runen, wo du auch siehst, was passiert. Zum Beispiel auch, dass der Bär in Flammen steht und sowas.
Ach, abgefahren. Wollte ich beide Filme nochmal gucken. Also,
wenn ihr den wirklich nochmal bei Devils and Demons macht, mach auf jeden Fall einen Rewatch dafür, weil es lohnt sich.
Ja, das wird passieren. Das mache ich.
Lohnt sich. Ich habe eine Frage und vielleicht kannst du mir die beantworten, weil ich komme jetzt auch bei der vierten Sichtung nicht drauf. Sowohl in der Inhaltsangabe als auch im Film selber wird gesagt, dass dieses Ritual oder dieses Midsommerfest alle 90 Jahre stattfindet. Das kann aber nicht sein. Also es muss jedes Jahr stattfinden, weil du irgendwann eine Wand von Maikönigin siehst. Und wenn ich daran zurückdenke, wie lange es die Fotografie gibt, kann es nicht sein, weil 40 oder 50 Bilder da hängen.
Das ist super spannend. Ich glaube, das habe ich nämlich auch dann noch gelesen, weil ich auch ein bisschen mich dazu noch so durch Rezension gelesen habe. Und ich habe mich das auch gefragt. Und es gibt ja ganz viel, zum Beispiel sagt Pille ja auch, dass sie da dieses Feuer, seit hunderten Jahren halten sie dieses Feuer in der Feuerschale am Leben. Das heißt erstmal, die leben da sowieso. Und das Midsommerfest, das gibt es auch jedes Jahr. Aber was ich jetzt wohl, was es dann wohl nur alle 90 Jahre gibt, ist halt dieses Spezielle. Also quasi, das ist quasi so, dass ultimative Midsommerfest, wenn ich es richtig verstehe.
Ah, okay.
Und deshalb auch die neun Opfer, die sie dann halt für die nächsten 90 Jahre quasi
also kann man
opfern. Ich glaube, die bringen nicht jedes Jahr neun.
Nee, also wahrscheinlich eher so, dass die jedes Jahr alles machen, bis auf die finale Opferung. Sodass die auch die müssen ja auch in irgendeiner Art und Weise diesen Selbstmord der Älteren, der 72-Jährigen, in irgendeiner Art und Weise zelebrieren.
Genau, also die leben da eben. Ja, du sagst es ja, und 90 Jahre ergibt ja gar keinen Sinn, weil wenn niemand älter als 90 wird, wird niemand von dem Ersten, also niemand kann mehr als eins dieser Feste dann mitmachen. Das heißt, das kann dann eh nur über Erzählungen weitergetragen werden.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es jetzt so sein soll, dass nur die Opferung alle 90 Jahre stattfindet, aber ich habe es, glaube ich, so verstanden, dass halt alle 90 Jahre die quasi Spezialversion dieses Midsommerfest passiert.
Ja, ich habe es mir gedacht, aber ich habe es jetzt auch wieder, ich hatte den jetzt auch für die letzten Male eben immer auf Englisch gesehen, weil ich mir eben den Director's Cut immer anschaue und habe dann aber tatsächlich nochmal die Kinofassung geeilt. Du kannst ihn doch nicht jedes Mal verhört haben. So. Und der Untertitel, der kann doch auch nicht falsch sein. Nee, dann passte das. Ja, hast du sonst noch irgendwas zum Midsommer?
Also ich kann auf jeden Fall sagen, im direkten Vergleich mit Hereditary.
Witzig, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Mach weiter.
Sehr gut. Hereditary hat mir mit Sicherheit ein bisschen besser noch gefallen. Okay. Weil er mich ein bisschen mehr umgehauen hat einfach. Das kann sein, dass das jetzt in zukünftigen Sichtungen sich ein bisschen relativieren wird. Ich hatte aber tatsächlich bei Midsommar eher ein paar Dinge, die mich minimal gestört haben. Ich mochte den Film immer noch sehr. Ich finde, es ist ein super Film. Ich bin sehr darauf gespannt, ihn öfter zu gucken. Aber es sind so die Kleinigkeiten, wo ich dachte, dass der Film nicht mehr ganz so, wo ein bisschen die Feinfühligkeit verliert. Das ist zum Beispiel immer wieder bei Christian. Der Film möchte uns ja auch mindestens im Director's Cut sehr unmittelbar mitteilen, dass er halt sich nicht so gut um seine Freundin kümmert und halt nicht mehr so investiert ist in diese Beziehung. Und das ist mir von der Darstellung manchmal zu plump. Und nicht nur von der Darstellung, auch von dem, was er macht. Ich finde, er vergisst ihren Geburtstag. Ich finde, das ist ist mir ein bisschen too much. Weißt du? Ich finde, so, das ist, ich finde das unglaubwürdig.
Ja.
Weil ich glaube schon, dass er ist jetzt auch nicht, also er ist nicht die hellste Birne in dieser Gruppe, aber er ist auch nicht so auf den Kopf gefallen, als dass er, also weißt du, was ich meine? Wenn er, entweder es war ihm egal und er wusste es und er hat das absichtlich nicht gemacht, was ich nicht glaube, aber ich glaube, du vergisst nicht in so einer Situation komplett den Geburtstag deiner Freundin.
Nee, also da hast du recht. Da,
das passiert dir in der Regel
und
nicht.
Und zumal nicht nur den Geburtstag vergessen, es ist natürlich auch faul, einen Beziehungsstatus dadurch irgendwie zu definieren, wenn man, ja, wie lange seid ihr denn zusammen? So, das ist der Standardmäßige, ne? So, das kriegt auch eine Asylum-Verfilmung hin, genau so klar zu machen, ja, scheinbar lieben die sich nicht, weil der hat gesagt 3 Jahre, aber die sind 5 Jahre zusammen.
Das wäre genau die nächste, das ist auch wieder so, genau das ist es, das sind so diese Sachen, die sind mir ein bisschen zu plump.
Okay.
Das hätte das, aber das, und das, ich finde, das hätte für mich nötig gehabt, weil er das in diesen, wie sie miteinander umgehen am Anfang, schon ohne Worte so gut rüberbringt.
Mhm. Also ich hätte.
Da hättest du nicht, diese Geburtstagsnummer hättest du dir sparen können.
Die Geburtstagsnummer, die hätte ich drin gelassen, weil ich finde, dass vorher klar wird, weil ja der Pelé dann auch zu ihm geht und eben auch erzählt so, ach, er hat dir noch nichts geschenkt, ja, ich habe dir was gemalt. Es wird ja schon klar, dass Pelé irgendwas von ihr will. Dafür finde ich es zweckmäßig. Ich bin aber bei dir, also diese Szenerie mit wie lange seid ihr zusammen, das hättest du kürzen können. Das ist plump, ja. Ja.
Ja, so ein bisschen was, genau. Und das andere ist halt einfach, und da, ich finde, Midsommar schafft es nicht so gut, wie Hereditary mich über die nun wirklich, gerade im Director's Cut, 3 Stunden Laufzeit permanent so sehr zu fesseln, als dass ich nicht auch hier sagen würde, stellenweise hatte ich hier Momente, wo es sich ein bisschen gezogen hat. Wo ich längere Segmente im Film hatte, wo vergleichsweise wenig passiert ist und wo ich nicht so jede Sekunde so extrem mitgefiebert habe, weil der Film dann sehr lange sich in diesen Tänzen und Essen und Tänzen und Schlafen ausgebreitet hat. Das ist ein bisschen
gestreckt. Kann ich nachvollziehen.
So, das sind beides, genau. Und das sind die einzigen Punkte, wo ich sage, auf diesen beiden Ebenen finde ich, ist er minimal für mich hinter Hereditary, aber immer noch ein richtig, richtig super Film.
Ja, ich habe mir jetzt eben selber noch die Frage gestellt, welchen ich jetzt besser finde. Und ich bin mir sogar für mich nicht sicher, ob es Midsommar geschafft hat, an Hereditary vorbeizuziehen. Weil Hereditary immer noch Meisterwerk in meinen Augen. Da gibt's, würde ich jetzt relativ wenig dran schlecht reden. Weil er aber irgendwann in diesen klassischen Horror abdriftet, ist es auch so, dass ich nach dem zweiten oder dritten Mal gucken, dann kann ich auch sagen, okay, ich lege ihn jetzt erstmal beiseite.
Das ist natürlich auch ein guter Punkt. Also Midsommar ist natürlich viel einzigartiger.
Ja, genau. Noch, ne? Also der ist, obwohl ich von der Darstellung und von den Kamerafahrten und von ganz vielen Einstellungen Hereditary auch sehr innovativ finde, halte ich Midsommar für einen Hauch mehr noch eigener. Also wo Hereditary einfach ein richtig gutes Horrordrama ist, versucht Midsommar schon fast ein eigenes Genre zu entwickeln. Und wenn man ihn einfach in das Genre reinpacken würde, ritueller Horror, ist es.
Und davon gibt es halt auch, es gibt ja nur den und Wicker Man, mehr fallen mir nicht ein, die so. Gibt, wahrscheinlich gibt es noch.
Vielleicht noch Angel Heart?
Ich weiß es, den kenne ich nicht.
Aber es ist wenig, aber jetzt ist es natürlich so, jetzt muss sich jeder mit Midsommar messen, in meinen Augen. Also Wicker Man habe ich nicht gesehen, ich habe nur diese katastrophale Neuverfilmung mit Nicolas Cage gesehen.
Ach, not the bees.
Aber ich glaube, dass er es noch mehr geschafft hat, ein fast eigenes Jub-Genre zu entwickeln. Und aber wie gesagt, das ist alles Meckern auf hohem Niveau und vielleicht sieht's bei, wenn ich mir den in 2 oder 3 Jahre nochmal angucke, da sieht's eventuell auch schon wieder ganz anders aus. Das kann durchaus passieren. Nee, freut mich auf jeden Fall, dass dir die beiden Filme Spaß gemacht haben, dass wir.
Ja, also wir hatten ja noch, also bei den Punkten habe ich jetzt, wenn wir das nochmal abschließen, dann habe ich dem jetzt 4 gegeben. Ja. Deshalb so dieser kleine, ist für mich ein bisschen hinter Hereditary, aber auch hier.
Auch hier gespannt, für die Movie Break User, das sind etwa 8.
Ja. Der Trick ist, man muss jetzt immer mal 2 nehmen.
Ich habe dich schon wieder unterbrochen, entschuldige.
Nee, alles gut, alles gut. Ich wollte nur sagen, ich bin auch hier sehr gespannt, wie er auf mich wirken wird, wenn ich den nochmal
gucke.
Jetzt habe ich hier sogar noch die Möglichkeit, dann auch nochmal die Kinofassung
zu sehen. Ich habe tatsächlich beide Filme nach der zweiten oder dritten Sichtung hochgestuft.
Welche Fassung von Midsommar findest du jetzt besser?
Director's Cut.
Okay.
Ich muss zugeben, ich bin nicht unbedingt der Englisch-Filmgucker. Das heißt, wenn ich den irgendwie im Kino gesehen habe und mich an die deutschen Stimmen gewöhnt habe, schwenke ich sehr ungerne um. So, es gibt auch viele Synchronstimmen, die sind einfach für mich so. Ich bin riesiger Stirb-Langsam-Fan und ich habe es auch mal probiert, Stirb-Langsam auf Englisch zu gucken. Nein, Bruce Willis muss so wie im deutschen Synchron, der muss so klingen, so, Punkt. Und Schwarzenegger muss auch so klingen. Das ist einfach noch aus der alten Garde raus, wenn ich die irgendwie als Teenie geguckt habe oder so. Aber der Director's Cut hat es mir ein bisschen mehr angetan, weil er eben, ich hatte ja am Anfang schon erzählt, dass ich eine ähnliche Beziehung, aber bei weitem nicht so krass mit meiner Ex hatte, wo man viel Zeit investiert hat, wo man auch manchmal sagte, ey, ich bin auch am Ende meiner Kräfte, weil sie sich eben unsicher fühlte. Wie gesagt, kein Todesfall und überhaupt nicht mit dem vergleichbar, was da zu sehen ist. Aber eben die Frage so, also kann das nicht weitergehen? Ja, dann kommt aber schon wieder das Nächste oder dann gibt's dieses Problem und dann ist hier wieder irgendwas und dann bist du irgendwann auch in so einem Trott gefangen. Es hat sich bei mir und meiner Ex damals glücklicherweise dann irgendwann wieder gelegt, aber hat auch nicht ewig gehalten. wir sind da rausgekommen, aber deswegen kann ich da eben mit relaten. Also es war ein halbes Jahr, wo ich wirklich sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Energie da reingesteckt habe, wo du eigentlich sagst, boah, das ist jetzt gerade mehr, als ich da, glaube ich, reinbringen möchte. Und deswegen kann ich auch so lange mit Christian oder kann viele Sachen, die er tut, nachvollziehen. Nicht, wie er den Geburtstag vergisst. Nicht, wie er sie behandelt wie ein Stück Dreck. Aber gerade am Anfang dieses, wie verhalte ich mich da jetzt, was mache ich jetzt? Boah, jetzt ist sie schon wieder am Rummäkeln. Ja, bevor die jetzt noch weiter rummäkelt, mache ich jetzt was, worauf ich eigentlich keinen Bock habe, aber dann gibt sie Ruhe. Und deswegen gefällt mir der Director's Cut eine Spur besser. Also einfach, weil diese Beziehung noch besser aufgebaut wird.
Das ist spannend, ja.
Aber auch da ist tatsächlich gehören beide Filme nicht zu Filmen, die ich jedem empfehlen würde. Komischerweise.
Nein, auf keinen Fall. Also ich finde es nicht mal komisch. Ich kann das komplett nachvollziehen. Es gibt, also ich würde schon sagen, das ist ja kein Easy Watching in beiden Fällen.
Also wenn mich irgendwie ein Kumpel fragt, so, ja, meine Freundin und ich wollen einen Horrorfilm gucken, ja, guck dir Conjuring an.
Eben, das ist halt, also ich meine, wenn man kennt ja seine Pappenheimer in der Regel und klar, wenn du jetzt jemanden hast, der sich halt eher mal irgendwie einen ruhigen 3-Stunden-Film anguckt oder halt irgendetwas, ne, muss halt wissen, was man mag oder was der Mensch mag, dem man versucht, etwas zu empfehlen. Und Conjuring ist definitiv, die Geisterbahn da ist natürlich der, ja, viel, viel leichter zu konsumierendere Film.
Ja.
Aber wenn man sich auf das einlassen kann, was einem Ari Aster hier präsentiert, dann auf jeden Fall. Und ich würde nur sagen, wenn man jetzt, sag ich mal, ich finde irgendwie im Moment am Eggers ist irgendwie so das, was ich finde, so was am unmittelbar nächsten dran ist, was er halt macht mit Lighthouse und Witch. Wenn man da auch irgendwie schon, wenn da schon Spaß empfunden wird beim Gucken, dann
Lighthouse und Spaß, das sind, glaube ich, auch zwei Dinge, die sich...
Ja, ich meine, man muss sagen, wahrscheinlich ist Eggers da tatsächlich, also gerade mit Lighthouse ist ja nochmal eine ganz krasse andere Nummer.
Aber
da bin ich auf Northman, ich bin sehr gespannt, ich glaube, da wird eine Ecke normal.
Ja, ich glaube auch, aber ich find's gut, wie sich das entwickelt und selbst vielleicht etwas Mainstream-tauglichere, aber ich zähle auch irgendwie, warum auch immer, zum Beispiel noch ein It Follows damit zu, in diese neue Art von Horror.
Voll.
Einfach mit ein bisschen mehr, es ist nicht nur der Geist, es ist ein bisschen mehr dahinter, es ist eine eigene Erzählweise. Ich will nicht immer sagen, dass sie anders sein muss oder dass das jetzt immer herausragend neu sein muss, aber einfach anders.
Und du hast immer noch die Metaebene und deswegen It Follows passt da, finde ich, perfekt zu, weil It Follows hat natürlich die komplette Metaebene mit den Geschlechtskrankheiten, die halt dann nie angesprochen werden, aber die offensichtlich mitschwebt. Ja. So. Und dann, hier haben wir Sektenleid, toxische Beziehungen. Es gibt halt, das finde ich halt, ist das Coole an diesen, ja, an dieser an New Wave of Horror, wenn man es so nennen möchte.
Ja, stimmt, das kann man wirklich so nennen, oder?
Ja, ist cool. Du hast halt hier, ja.
New Wave of Horror.
Nochmal.
Jetzt hast du es geschafft. Das will ich jetzt in meinen Sprachstatus mit einbauen.
Sehr gut.
Pascal, ich glaube, wir haben alles gesagt, oder?
Ja. Ja, ich glaube, es ist auch super. Guck mal, zwei Filme und uns beiden haben beide Filme sehr, sehr gut gefallen.
Ich danke dir, dass du bei mir zu Gast warst.
Ich danke abermals für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Es war mir eine Freude. Und ich danke dir natürlich auch, dass du dich darauf eingelassen hast, diese beiden Filme zu gucken. Ich glaube nicht, dass wir so wissenschaftlich, wie es vielleicht manche wollen, darauf eingegangen sind. Aber ich glaube, wir konnten unsere Standpunkte klar machen und hoffentlich auch den ein oder anderen Zweifler davon überzeugen, so, hey, komm, riskiert doch mal einen Blick. Komm, und ihr kriegt auch ein bisschen Blut, wenn ihr das wollt.
Ganz genau.
Es war mir eine Freude. Und bedanke mich recht herzlich, dass du dir da auch die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt immerhin schon 2 Stunden voll. Du musstest einen 3-Stunden-Film gucken und eine 130 Minuten, was ja auch nicht ohne ist.
Ach, du glaubst gar nicht, wie viel, was für ein Stein mir mittlerweile jetzt einfach vom Herzen gefallen ist, dass ich halt diese beiden großen, großen Filme von meiner Watchlist nehmen konnte. Es ist ja auch, jetzt fühle ich mich schon viel besser, sagen zu können, ich mache einen Horrorfilm-Podcast.
Und wenn der Bildungsauftrag von Movie Virgin nur für eine Person gilt, dann reicht das auch voll und ganz aus.
Genau.
Pascal, das war mir eine Freude. Ich kann an der Stelle nur den Zuhörern den Podcast von ihm ans Herzen legen. Devils and Demons. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Es gibt, ihr habt wirklich auch Mammutfolgen, ne? War nicht die Saw-Zusammenfassung, die Saw-Retrospektive um die 6 Stunden?
Ja, bestimmt.
das war echt. Aber ihr findet auch Einzelfilme, guckt ruhig mal rein. Kann ich nur empfehlen, ich bin großer Fan. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei allen. Was soll ich euch sagen, wo ihr uns alles findet? Wenn ihr uns gerade eben hört, habt ihr uns irgendwie gefunden. Deswegen bleibt uns treu. Ich versuche noch mehr solche illustren Gäste und solche illustren Filme bei Movie Virgin unterzubringen und freue mich auf ein tolles Jahr mit euch. Und die letzten Worte gehören wie immer meinem Gast. Pascal.
Ja, dann auch noch einmal vielen, vielen Dank an dich für die Einladung und vielen Dank an alle HörerInnen, die bis hierhin durchgehalten haben. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mal bei Devils and Demons reinhören. Und ja, das war's dann auch von mir. In dem Sinne, tschüss.
To understand how we see.
Er trinkt mit mir ein bisschen Alkohol, mein Schatz.
But actually, as the alcohol enters the bloodstream, it slows down.